ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ich kann an nichts denken gerade, was schlimmer ist.
Eine Live-DVD, Alter, wie tief muss man gesunken sein, um im Jahr 2022, Alter, Leute, wir haben eine DVD draußen, so, ne? Das ist so von wegen, und da liegt eine Minidisc bei.
Ja, auf jeden Fall. Und auf der CD gibt's einen Multimedia-Teil. Frisur sitzt, Hanno.
Ja, sieht ganz gut aus. Ne? Schön braun gebrannt, die Geheimratsecken. Also langsam kommt hier richtig Farbe ins Spiel, du.
Sehr schön.
Ja. Simon, hallöchen, wie geht's? Schön, dich zu sehen.
Dito, mir geht es soweit ganz gut und es ist auch schön, dich zu sehen. Zurück vom Ponyhof.
Ja, in der Tat.
Back in action.
Back in action. Also von meiner Seite als erstes natürlich die Entschuldigung. Wir wollten eigentlich schon vor einer Woche eine Folge aufnehmen. Wie wir ja auch schon gespoilert haben, war ich
Pferdeflüstern.
Pferdeflüstern so, saß, bin reiten gewesen und so und ausspannen in South Carolina auf dem Bauernhof, auf der Farm, aber hab das Mikrofon vergessen und bisschen doof, Podcast aufnehmen ohne Mikrofon, ganz schön schwierig.
Ja, nicht so einfach.
Haben wir aber, muss man zur Ehrenrettung sagen, haben wir uns denn trotzdem ans Telefon geschwungen. Das zeigt, wie gut wir im Saft stehen, Simon, haben wir trotzdem einfach mal ein, zwei Stunden gequatscht, einfach aus Bock, ohne das aufgenommen zu haben. Und ich kann euch sagen, Leute, es waren wirklich Gags dabei, also wirklich, da knallst du durch die Decke.
Ja, habt ihr leider alles verpasst. Das, weißt du, das denke ich mir auch manchmal, wenn wir irgendwie nach ein, zwei Wochen oder so das erste Mal wieder telefonieren so und dann labern wir und ich merke so, ey, eigentlich sind hier gerade 20 Minuten cooles Gespräch, was man, wo es fast schade ist, dass wir nicht mitgeschnitten haben irgendwie.
So ist es tatsächlich so. Ich habe immer das Gefühl, so dass es immer Perlen vor, also Verschwendung ist, wenn wir so normal reden, weil wir einfach so unsagbar unterhaltsame Typen sind. So denke ich immer, scheiße, haben wir wieder nicht aufgenommen, ey. Ah, wieder nicht monetarisiert unsere Gags.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich kapitalistisch gesehen richtig bescheuert von uns.
Aber ansonsten muss ich sagen, geht's mir gut. Ich habe, wie gesagt, ja, mir geht's gut. Ich habe das Gefühl, mir geht's besser als noch vor einem Jahr oder so, viel besser.
Das ist doch aber erstmal schön zu hören.
Das ist total schön zu hören und da. Ja, Simon, möchte ich mich auch nicht zuletzt bei dir bedanken.
Ja, ich weiß, ich habe natürlich den größtmöglichen Anteil daran, dass es dir heute viel besser geht als letztes Jahr.
Ein Grund, warum es mir besser geht, auch das haben wir ja schon über die Social Medias gespoilert, ist lange angekündigt, der ist endlich da, der 1967er Fender Bassman mit passender Box. Wir haben ein Foto auf Insta und auf Facebook gepostet, er ist da und ich bin dafür nach Tampa gefahren und habe das Ding abgeholt, konnte da auch noch ordentlich handeln. Von so einer ganz skurril, ganz kurze Geschichte, so komme ich da rein, das war so ein typischer Vorort Tampa Suburbs Neubauten, Cookie Cutter House, du weißt, wie sie aussehen, Simon, ne?
Ja.
Und da wohnte so eine ganze italienische Familie und das war so eine Showfamilie, die so 7, 8 Konzerte pro Woche spielen. Die leben alle davon, dass die so eine Showband sind und die spielen dann halt irgendwie beim Highschool-Football oder in irgendeiner Bar oder am Strand oder so. Also die making a living, jeder davon so, ne? Und da haben sich über die Jahre natürlich ganz viele Instrumente und da waren auch noch ein wunderschöne andere alte Vintage-Amps, die ich mir leider nicht leisten konnte. Aber die waren extrem freundlich, die Leute. Und haben auch direkt nach meiner Nummer gefragt, falls mal jemand ausfällt, damit ich aushelfen kann. Mm. Natürlich wissen sie nicht, wie unglaublich schlecht ich eigentlich Gitarre oder Bass spiele und dass ich eigentlich nicht, also ich kann wirklich original nicht einen Coversong, außer vielleicht Smoke on the Water, das Main-Riff so außer Hüfte schleudern. That's it.
Naja, und natürlich die ganzen Coversongs, die auf eurer Grungetown Hooligans.
Kann ich nicht einen von spielen.
Okay,
no chance.
Das Problem kenne ich. Wir haben auch gerade ein Cover aufgenommen kürzlich und wenn du mich jetzt fragen würdest, den Song zu spielen, kannst du direkt abhaken.
Das Problem ist, ich lerne Songs genauso, wie ich früher in der Schule für Klassenarbeiten gelernt habe. Ich lerne für den Moment, nächsten Tag alles weg, hundertprozentig, ganz vergessen. Mhm. Auch wenn jetzt wieder Manta-Dates kommen, so, ne? Irinsch kommt in ein paar Wochen rüber hier, wir proben 2 Wochen und dann geht's los. Die erste Feuerprobe, sagt man das so, direkt in Seattle, Northwest Terror Fest, 2. Juli. Ja, jeden Song, den wir spielen wollen, alt, neu, mittel, egal, alles neu, komplett von der Pike lernen.
Ja, das kenne ich.
Nicht sehr nachhaltig. Ja, macht auch keinen Bock.
Nee, überhaupt nicht, ja. Und bei mir ist auch immer schlimm, ich nehme mir jedes Mal vor, wenn ich eine neue Platte schreibe, meine Songs zu tabben. Ich sehe schon, du hast das gleiche Problem. Tue ich aber natürlich nicht. Tue ich natürlich nicht. Niemals. Und dann, 3 Wochen bevor ich auf Tour gehe, sitze ich auf einmal da so, ja, okay, dann müsste ich jetzt erstmal meine Songs wieder dechiffrieren, was natürlich stupiden Gitarrentuning und den ganzen komischen Dissonanzen auch nicht einfacher wird. Und dann sitze ich da und dechiffriere und es ist kein Riesenvergnügen, ehrlich gesagt. Und
ganz kurz, es ist so, als wenn man eine Party schmeißt und dann hinterher sagt, nee, Leute, jetzt nicht besoffen ins Bett fallen, alle noch erstmal aufräumen, Saallicht an und so, ne? Das macht man halt auch nicht. Und wenn man eine Platte fertig gemacht hat, dann ist man entweder so angeturnt oder so abgeturnt oder auch beides, dass man sagt, so, Alter, jetzt erstmal Schnauze halten, Beine hoch, so, und dann passiert das mal ganz lange gar nicht. So geht's mir zumindest.
Nee, ist bei mir genauso. Ich habe dann nicht die Disziplin noch zu sagen, so, und jetzt schreibe ich noch schnell die Tabulaturen raus, damit ich die Songs dann, wenn ich sie lernen muss für Tour, nur noch rauslesen muss und das schnell auf die Kette kriege. Nee, mache ich nie. Und dann heißt es ein paar Wochen vor Tour anfangen, alles von der Pike auf zu lernen. Ja, es ist richtig schön blöd, aber so sind wir halt, oder Hanno? Richtig schön blöd.
So sind wir halt. Und heute haben wir richtig viel vor. Diese Folge basiert auf einem sogenannten Kundenwunsch. Aber vorher wollen wir noch eben ganz kurz die Bierkassenspenden abfrühstücken. Die erfreuen sich größter Beliebtheit und das wollen wir auch euch heute nicht vorenthalten, richtig.
Das ist das Wort. Ja, fangen wir doch mal an.
Tassen, Dr. Simon.
Spenden, gespendet haben wir paypal.me/gearofthedark. Marco Bayer-Grosslein, er sagt, für Dan Glanzig zum Waschen des Zweitwagens. Ich grüße die Marcel und die Haschmacht Pressig West, dem Günther sein Nachbar. Ja.
Ah, gefällt mir schon mal gut. Also es ist wirklich so, ne? Ich habe das Gefühl, wir haben hier einen elitären Zirkel erschaffen, Simon. Nicht, weil wir, du oder ich oder alle Leute, die uns zuhören, so wahnsinnig geile, interessante Szenetypen oder Musiker sind, sondern weil wir ehrliche Häute sind, so, ne? Und das ist, also wenn ich das so höre, ich kenne diese Menschen nicht, aber die Art und Weise, wie dieser Herr sich ausdrückt, ich weiß ganz genau, was das für Leute sind und das gefällt mir gut und zaubert mir ein Lachen aufs Gesicht.
Ja, dito.
Also Grüße von uns gehen natürlich auch raus an die Marcel.
Ja, nächste Spende kam von Yannick Holt, damit ihr euch mal schön die Dachrinne vom Balkon fegen könnt.
Oh Mann, ja, wird dankend angenommen. Neuer Gassenhauer hier.
Danke für die gute Unterhaltung und ich freue mich schon auf eure Berichterstattung von der NAMM. Ja, dieses Jahr wird es nichts mehr. Die ist ja jetzt bald im Juni oder so. Ich werde bestimmt nicht zur NAMM im Sommer gehen. Die haben das ja leider in den Sommer verschoben. Und ich weiß nicht.
Simon, hasst ja Sonne und Good Vibrations.
Das ist richtig, ja. Aber jetzt stell dir mal, also gut, du warst noch nicht auf der NAMM, ne? Aber die NAMM ist so schon voll von verschwitzten Nerds. Und das ist im Januar. Und jetzt stell dir mal vor, es ist auch noch irgendwie 30 Grad und knallender Sonnenschein draußen. Und dann hast du halt auf einmal verschwitzte Nerds im Quadrat. Und stelle ich mir extrem unangenehm vor. Aber sollte die nächstes Jahr wieder im Winter sein, Hanno, dann würde ich sagen, machen wir den Trip und dann gibt es auch die Berichterstattung.
Ganz egal, ob Winter oder Sommer, ich finde, wir versprechen hier, dass wir jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall zur NAMM fahren, sollten wir beide zu der Zeit in den USA sein. Wir werden uns dafür irgendeinen Sponsor ins Boot holen, der den Trip bezahlt oder wir ändern die Bierkasse kurz zur NAMM-Kasse und wir werden dann auf jeden Fall, keine Ahnung, so jeden Tag immer so kurze 20 Minuten irgendwie einstreuen mit den geilsten Stories abends aus dem Hotelzimmer, wenn wir uns die Dachrinne vom Balkon gefegt haben. Die Idee finde ich super und vielleicht dann halt auch echt so, dann gehen wir so auf Insta Live oder so mit so direkt Videomaterial mit Flammentattoos und alten Steampunk-Typen mit großen albernen Mythen und so. Ja.
Richtig, ja, genau. Das klingt doch erstmal nach einem guten Plan. Thomas Arendt sagt, heute nur die halbe Satanssumme. Ich muss hier aufs Unterarm Flammentattoo sparen, wo wir gerade dabei sind.
Fair enough.
Danke für die Unterhaltung, Jungs, weiter so und Gruß an alle, die Simon kennt. Ja.
Okay.
Das sind ja einige, wie wir wissen. Ja. Tobias Klemisch. Hier ein Zehnerle fürs nächste Sechser Trägerle. Aber nicht Alice auf einmal trinke, gäh? Grüße aus Stuttgart. Ich kann so nicht
auch
sprechen.
Geld aus Stuttgart wird angenommen. Ja, du hast das schon ganz gut gemacht.
Findest du, ja.
Ja. Kennst du so Leute, die so nach 1, 2, 3, 4 Bier so versuchen, so lustig so Dialekte nachzumachen und das funzt so überhaupt nicht?
Ach, du meinst jeder Deutscher, den ich kenne?
Ja, richtig. Ja, ich kann so ein paar ganz gut, die haue ich jetzt aber nicht raus, weil ich jetzt so Spotlight, das ist denn der Vorführeffekt, aber so ein paar kann ich wirklich gut. Ich kann zum Beispiel wirklich tatsächlich einen sehr, sehr, sehr guten Altkanzler Kohl machen, den ewigen Kanzler. Ich bin ein Riesenfan. So, aber das passiert ein anderes Mal.
Machen wir so. Kannst du ja vielleicht vorrecorden, dann spielen wir es ein als Einspieler. Ja. Manuel Jonen sagt, mein Kumpel Markus Breker meint, das Schlimmste an Manta ist, dass es keine Live-DVD mit dem Titel Mantar Mantar von denen gibt. Punkt, Punkt, Punkt.
Das ist das Schlimmste, auf jeden Fall.
Das Schlimmste eigentlich auf der Welt. Ja,
ja, das
ich kann an nichts denken gerade, was schlimmer ist.
Eine Live-DVD, Alter, wie tief muss man gesunken sein, um im Jahr 2022, Alter, Leute, wir haben eine DVD draußen. So, ne? Das ist so von wegen, unter da liegt eine Minidisc bei.
Mhm, ja, auf jeden. Und auf der CD gibt's einen Multimedia-Teil.
Ah, geil, auf jeden Fall. Mit verschiedenen, verschiedenen Facebook-Bannern, die man sich dann so runtersaugen kann.
Das wäre doch geil.
Hör bloß auf, gib mir direkt alles. Nächster.
Erik Haudan, den ich kenne. Ausrufezeichen. Ah. Danke für die unzähligen, dämlich grinsenden Gesichtsausdrücke beim Autofahren. Grüße aus Berlin, Erik. Ja, Erik, schöne Grüße zurück. Freut mich, von dir zu hören. Freut mich, von dir zu lesen. Freut mich, von dir Geld zu bekommen. Das ist eine Entjungferung auf dem Level, würde ich sagen. Danke dir. Markus Ulrich, Simon kennt mich nicht und ich bin auch nicht der Vater von Hanno Hautrein Ulle. Ja, das ist erstmal beides falsch. Markus, ja, also ich würde sagen, ich kenne dich und du bist auch Hannos Vater.
Zumindest im Geiste.
Ja. Jochen Pich, ich grüße alle, die mich mal können, auch Daniel, gefällt mir gut.
Noch nicht gehört.
Nee, nicht, ich auch nicht. Frank Stoller. Dank eurer Unterhaltungsshow feiere ich wieder die alten AC/DC-Platten ab. Du hast nicht gelebt, wenn du nicht auf Go Down ausgerastet bist, schwöre. Danke Maxien fürs Bewerben, PS Hashtag Frauenpower.
Absolut, Frauenpower, nochmal an dieser Stelle, also gebt euch bitte in Zukunft wenigstens irgendwie weibliche Namen oder gebt euch als Dame aus oder als was ihr euch identifiziert. Es ist ja nicht auszuhalten, dass hier wirklich nur Würstchen unterwegs sind, aber hey, nochmal. Es ist einfach, wie es ist. Wir bewerben hier nicht einen streng maskulinen Podcast, sondern es hat sich einfach so entwickelt. Also ich beschwere mich nicht drüber, sondern nochmal, ich freue mich darüber, dass unser elitärer Circle so, wie sagt man im Branchensprech, organisch gewachsen ist.
Ja.
Hey, und für die Werbetreibenden ist es einfacher, die Zielgruppe zu definieren.
Wo wir schon beim Kapitalismus sind, sollten wir, ja, das müssen wir auf jeden Fall so vordefinieren für unsere nächste Bewerbung bei Müllermilch als Sponsor. So, letzte Spende kommt von Sebastian Ruchrei, den Namen habe ich schon mal gelesen. Ich grüße Sebastian Kleber, den ich kenne, und Tobias Milbrand, Rest in Peace Trevor von Black Dahlia Murder. Ja,
Rest in Peace indeed.
Rest in Peace indeed, ja, das war ein ganz schöner Knaller letzte Woche, muss ich sagen, ey.
Hier in den USA tatsächlich genießt der Mann, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anderes Ansehen als vielleicht auch in Europa. Ich habe das Gefühl, wir haben 486 verschiedene Leute geschrieben, die den auf einmal alle irgendwie persönlich kannten. Und auch so in der Freundesliste oder auch nicht mal in der Freundesliste, sondern so in der Bandliste, mit dem man folgt oder so. Jeder hatte irgendwie ein Bild mit dem auf einmal. Also, ne? Unsere Promoterin hier in den USA, wirklich Label, sind ja auch Metal Blade Band, wie wir auch, die Mantanesen. Ich persönlich, natürlich ist immer, immer schlimm, wenn jemand stirbt und vor allen Dingen auch noch so tragic reasons. Und ich persönlich habe überhaupt keinen Bezug zu der Band. Ich kenne nicht einen Song von denen. Ich weiß um deren Existenz und dass sie einen gewissen positiven Ruf genießen wahrscheinlich.
Ja, der Grund, dass so viele Leute mit dem Fotos haben und so viele Leute den kennen, ist, dass der tatsächlich auch sehr umtriebig war irgendwie. Also wir haben mit WFAM früher mit denen einige Shows in Europa gespielt irgendwie und Festivals. Und ansonsten, der Trevor war ein sehr Underground-Metal-affiner Typ. Und der ist zum Beispiel auch, als wir 2019 auf Tour waren mit Nightmare, ist der extra früh zur Show in Brooklyn gekommen, um uns anzuschauen. Und der hat auch nette Sachen über uns geschrieben in seinem Metal-Injection-Blog-Ding und so weiter und so fort und mir immer mal so Musikempfehlungen geschickt. Also der ist wirklich ein korrekter Typ gewesen. Und ich kenne auch viele, ein Kumpel von mir aus New York, der hat so eine ganz kleine Tech-Death-Metal-Slam-Irgendwas-Band so bei der ersten Show vor 20 Leuten irgendwo außerhalb in New York State ist halt Trevor angetanzt, um die Show sich anzugucken. Also der ist halt wirklich ein cooler Typ gewesen und hat immer viel auch Underground-Bands supported und denen irgendwie eine Plattform gegeben und war einfach ein netter, enthusiastischer Typ, umso tragischer das, was passiert ist. Und ich muss sagen, hat mich schon ein bisschen auch erwischt so.
Also noch einmal mehr Rest in Peace von unserer Seite.
Auf jeden.
Rein ins Getümmel, Simon. Wie ich sage, ein Kundenwunsch heutzutage. Wir haben Zuschriften gekriegt. Es ereilen uns ja viele Zuschriften. Hört damit auch nicht auf. Und ihr könnt auch immer gerne mal Themenvorschläge schreiben in die Comments oder einfach via DM oder sonst was. Und jemand hat schon öfters oder diverse Leute haben geschrieben, ey, macht doch mal was über die verschiedenen, was ihr so erlebt, wenn ihr tourt, so die verschiedenen Venues. Was gibt es für verschiedene Venues? Was habt ihr so erlebt? Was mögt ihr gerne? Was so nicht? Was sind so die besten Stories, was so die Clublandschaft auf der ganzen Welt betrifft? Und ja, diesmal, Simon, wir beide, Bretter, die die Welt bedeuten.
Darum soll es heute gehen und wir haben uns überlegt, womit wir als erstes in die ganze Sache reinspringen, ist mal zu eruieren, wie was das erste Venue war, was du und ich, also das erste richtige Venue, ne? Wir zählen jetzt mal nicht Klassenraum und Garten von unseren Kumpels oder so, sondern das erste richtige Venue, das erste richtige Konzert, was wir gespielt haben. Was für ein Venue war das? Wie sah das bei dir aus, Hanno?
Also das kann ich nicht nur eruieren, sondern sogar erotisieren, geil, weil das war ein Freizeit in Bremen, das sogenannte Wehrschloss, was jetzt leider ein Paulaners-Restaurant ist, was es so dem eigentlich nicht mehr gibt, nicht mehr eigentlich, sondern gewiss nicht mehr gibt. Und da bin ich schräg gegenüber von aufgewachsen, das war so eine Minute Fußweg. Und da bin ich, seitdem ich 14 Jahre alt bin, bin ich da immer regelmäßig hingegangen und habe an den Tagen, wo da Konzerte waren, da waren alle Ami-Bands. Also wirklich, you name it. Wirklich, da war früher in den 90ern gefühlt jedes Wochenende oder jedes zweite war da eine dicke Show. Da, also Green Day haben da gespielt, bevor die durch die Decke gegangen sind. Bands wie so L7 und aber auch ultra viel geil undergroundiges Zeug. So viel so Skatepunk-Band, die ich in den 90ern geil fand und so. High Standard aus Japan, ich glaube 10 Foot Pole haben da gespielt. Ja, auf jeden Fall mit High Standard zusammen. Egal, ganz, ganz viele Bands haben da auf jeden Fall gespielt. Und ich bin da immer nachmittags hingegangen und habe da dann mit meinen Kumpels die PA aufgebaut. Weil mich das interessiert hat, so dieser ganze technische Bereich. Und weil man dann abends dann umsonst in das Konzert durfte und eigentlich irgendwie nachmittags direkt da bleiben durfte und auch ganz viel Bier trinken durfte, auch mit 14 schon. Und das Witzige war, dass das ein Freizeitheim war und eigentlich so von Sozialpädagogen betrieben wurden, aber das war noch die alte Schule. Das war ja, solange die Kinder hier keine anderen Kinder anzünden und hier keine Autos geklaut werden, ist hier alles okay. Und dementsprechend durfte man halt auch immer trinken und Party machen und so befreundete Bands haben unten im Keller geprobt und das war total geil. Oben haben Bands gespielt und wir 14, 15 haben unten im Keller gejammt und dann wieder hoch Bands gucken und saufen. Ey, das war das Geilste. Also Wehrschloss Bremen, auch Rest in Peace, einer der besten Plätze. So, da denke ich dran, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Solche schönen Erinnerungen habe ich daran. Witzigerweise konntest du da Montag bis Freitag keinen Fuß in die Tür setzen, weil da halt nur Gangbanger unterwegs waren. Abzieher und solche ganzen Sachen, so wenn da der normale Freizeitheimbetrieb war. Ich weiß nicht, ob du dich mit Freizis auskennst, aber das waren ja oft so Zielgruppe Problemjugendliche und ich war kein Problemjugendlicher in dem Sinne. Dementsprechend lieber nur am Wochenende hingehen, weil da sind die ganzen Gangbanger natürlich nicht zu den Punkkonzerten gegangen. Und deswegen war es ein relativ geiles und sicheres Pflaster. Und da haben wir im Oktober 1997 auf dem sogenannten Off-Festival. Das Off-Festival war immer so einmal jährlich für alle Bremer Bands. Die Creme de la Creme, die haben dann da über zwei Tage am Wochenende gespielt. So, jede Band auch nur so 20 Minuten oder so. Das war der absolute Wahnsinn. Da habe ich übrigens 1996 auch Erinsch, seines Zeichens Schlagzeuger bei Manta, kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt. Nee, 96 haben wir uns das erste Mal gesehen. Er hat da mit seiner Band, ich glaube, die hieß Kate's Bees, gespielt. Die fand ich total super, haben mich total umgehauen. Und dann 97 war Erinsch wieder da und wir haben gespielt mit meiner Kinderband. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, Freunde geworden, der Rest ist Geschichte. Und da haben wir das erste Mal gespielt. Und das war, glaube ich, das erste Mal, nee, das stimmt gar nicht, jetzt habe ich ganz viel über das Wehrschloss gespielt. Die erste richtige Venue war ein anderes Freizeitheim und zwar in Horn, da der Stadtteil, wo Erinsch herkommt. Da kannten wir uns aber nicht, auch 1996, wo ich mit meiner zweiten Punkband, da war ich 13, glaube ich, noch, hatte den fürchterlich lustigen Namen, die Happy Pigs, gespielt. Und das war nicht so geil.
Und was für ein Venue war das?
Das war auch ein Freizeitheim, aber ich zähle als ein richtiges Venue, zähle ich was, wo man Geld verlangt, wo Getränke ausgeschenkt werden und wo eine richtige PA steht und jemand am Mischpult und die Bands mischt und da vielleicht sogar noch ein bisschen Licht flackelt. Das ist für mich eine richtige Venue.
Okay. Ja, ich muss sagen, ich hatte mit meinem ersten Konzert ziemliches Glück. Mein erstes Konzert hat tatsächlich auf einer ziemlich großen Bühne stattgefunden. Und zwar der, ich glaube, Freilichtbühne hieß es bei der Zitadelle Spandau. Es ist nicht in der Zitadelle da, wo immer die Festivals sind, sondern so ein bisschen, wenn man direkt vor der Zitadelle rechts in Spandau natürlich, in Berlin-Spandau rechts abbiegt, ist da noch so eine kleine Freilichtbühne. Und da hat ein Typ namens Anusch in den frühen 2000ern viele Nachwuchsfestivals gemacht. Unter anderem eins, das hieß Punk Meets Metal. Und da haben dann die ganzen Spandauer Bands gespielt. Und da habe ich für die Blazing Angels Bass gespielt. Aber ich weiß nicht, ob es das ganze Konzert war oder ob ich nur ein paar Songs oder nur einen Song gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr genau, weil die hatten ja eigentlich auch noch eine Bassistin. Aber das war mein erstes Konzert. Und das war eigentlich, muss ich sagen, ziemlich dankbar, weil das eigentlich ziemlich gut besucht war. Da kam halt diese ganze Spandauer juvenile Alternativszene, ja, die ganzen Goths und Punker und Grunger und Metaller und so. Und und dann haben da irgendwie 12 Bands oder so gespielt und das war ziemlich cool eigentlich so. Und geile große Bühne und coole Location zwischen den Bäumen, ziemlich fett.
Ist Spandau der Stadtteil in Berlin, sagt man das so im Volksmund, wo so ein bisschen die Reichen wohnen? Es gibt ja auch den Sonderzug nach Spandau, oder?
Nee, in Spandau ist ziemlich gemischt, würde ich sagen. Spandau hat auf jeden Fall sozial und ökonomisch alles zu bieten.
Ach so, ich dachte, das wäre immer so ein Bonzenstadtteil.
Nee, auf keinen Fall. Spandau ist sehr, 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 sehr durchgemischt, sehr, sehr divers auf jeden Fall. Es gibt dann von Spandau, Spandau ist ja ein Randbezirk und dann gibt es noch so Außenbezirke wie Klado und so. Da wohnen dann Leute mit ein bisschen mehr Kohle. Aber Spandau selbst ist nicht unbedingt, ist kein Bonzenbezirk, definitiv nicht.
Der Grund, warum ich frage, ich habe mit 16 oder 17 mal ein Mädchen in einem Zug, in so einem ganz normalen Bummelzug kennengelernt und die hat mir erzählt, dass sie aus Spandau kommt und ihre Eltern einen Pool haben. Und da habe ich alles versucht, dass die mich gut findet, damit ich Zugang zu diesem Pool bekomme. Und deswegen dachte ich immer, das wäre ein Stadtteil für die reichen Menschen. Gut, aber das mit dem Pool hat eh nicht geklappt.
Ja, so kann es gehen.
Och, die fand mich nicht so prickelnd wie ich ihren Pool.
Ja, schade eigentlich, ja. Nee, Spandau
ist. Kannst du dich denn erinnern, wie das Konzert war, so das erste Mal auf so einer richtigen, weil du hast es eben in der Anmoderation schon gesagt, man hat ja vorher schon so, also wir haben schon mal so Konzerte vor Kumpels im Proberaum gegeben oder haben bei Fasching im Klassenraum gespielt mit der Band oder solche ganzen Geschichten. Mhm. Kannst du dich erinnern, wie das war, das erste Mal auf so einer richtigen Bühne zu stehen?
Ja, also nur noch dunkel. Ich muss gestehen, ich hatte irgendwie Sorge, dass ich sehr nervös sein werde. Und vor allem auf so einer, wie gesagt, die Bühne war groß, das war so ein Open-Air-Event und so. Und normalerweise möchte man meinen, dass einem das ziemlich viel Respekt einflößt. Ich bin aber aus irgendeinem Grund damit gesegnet, überhaupt nicht nervös zu werden vor Konzerten oder so Stage-Fright zu haben. Und das muss ich sagen, war glücklicherweise damals auch schon so. Also heute, ich will es mal so sagen, als wir 2019, als ich nach 6 Jahren das erste Mal wieder auf Tour gegangen bin, so, hatte ich eine minimale Nervosität, bevor es auf die Bühne ging, aber jetzt nicht so, dass ich echt so, keine Ahnung, dass mir das Herz bis in die Kehle schlägt und ich Schmetterlinge im Bauch hätte oder so, sondern einfach nur so ein bisschen so, okay, naja, mal sehen. Und so war es irgendwie bei der Show auch. Ich war irgendwie, ja, ich war in einem guten mentalen Space irgendwie und hat Spaß gemacht.
Ich habe schon in frühester Jugend, also in allerfrühester Jugend schon vor den Konzerten einfach mit Alkohol gearbeitet, um mir die Nervosität, vermeintliche Nervosität wegzutrinken. Ich muss aber auch sagen, dass ich nie so, Buzzy, mein bester Freund Buzzy, ich habe ihn hier und da schon mal erwähnt, so der hat richtig Lampenfieber, so, weißt du, mit so kotzübel und so, der konnte das überhaupt nicht gut wegstecken. Bei mir war das so, ich hatte aber auch schon immer Bock rauszugehen und mich zu beweisen und irgendwie den Larry zu machen, so. Weil ich kann mich aber noch erinnern, dass als ich das erste Mal auf diese Bühne auch gegangen bin, im Freizeitheim in Horn, Bremen 96, dass ich total den Anfall gekriegt habe, weil du denkst ja, du hast so eine Band und du probst da ein paar Mal die Woche oder so in deinem Proberaum und das ist so dein Safe Spot, so dein Wohlfühlort. Du fühlst dich wohl, du kennst dich da aus und dann gehst du so auf die Bühne und das Licht ist ganz anders. Diese Scheinwerfer strahlen dir ins Gesicht und ich hatte so einen gelben Scheinwerfer im Gesicht, konnte die Leute überhaupt nicht sehen, hatte natürlich aber auch überhaupt nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, Alter, mach mal das Licht weg, so, ne? Und das aber viel schlimmer war, dass ich überhaupt das Prinzip von so Monitorboxen nicht kannte. So, ich kannte das nur so, ey, da steht der Gitarrenverstärker, da steht der Bassamp und hinter mir steht das Schlagzeug und dann hört jeder sich so ein bisschen, im besten Fall. Und da war das dann auf einmal so, Alter, der Typ, so mein damaliger Schlagzeuger, tritt so auf die Kickdrum so und ich wusste überhaupt nicht, wo kommt denn der Sound her? So, ne, so, also es war völlig skurril und bin ich auch gar nicht drauf klargekommen und habe das Konzert dementsprechend auch nicht genossen. Die Leute fanden uns auch scheiße, so.
Ja, ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, ob es da auf dieser Freilichtbühne überhaupt Monitorboxen gab. Ich würde jetzt mal zu Nein tendieren. Also was ich noch so vor meinem inneren Auge habe, ja, was den Bühnenaufbau anging und so, war das, bin ich mir zu 99% sicher, dass es kein Monitoring gab. Das heißt, auch wenn die Bühne groß war und das alles ein cooles erstes Event war und so, aber es war halt Backline-Sound auf der Bühne. Und daran war ich natürlich auch gewöhnt. Ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht, was Monitorboxen sind. Und naja, es klang halt wie im Proberaum auf der Bühne, was ja auch völlig okay war für uns als Band, die sonst nur im Proberaum steht.
Nee, für mich war das alles neu und bin ich auch gar nicht drauf klargekommen. War völlig kompliziert und ganz, ganz schwierig. Hat lange gedauert, mich daran zu gewöhnen.
Okay, naja.
Wie ist es denn dann weitergegangen? So, kam dann eine lange Durststrecke, wo man auch so sehr fragwürdige Bühnen bespielt hat oder ging das denn gleich so in eher so ein professionelles Pflaster über?
Also wir haben, ich war ja nicht lange bei den Blazing Angels, der...
Leider,
ja. Der damalige Gitarrist der Band und der Drummer und ich hatten musikalisch andere Vorstellungen und haben dann Acid Breath gegründet und da ging es super schnell, dass wir extrem viel Shows auch gespielt haben, denn der Arnusch, der dieses Punk Meets Metal Festival veranstaltet hat, der hat bei uns dann Bass gespielt und der war sehr umtriebig in Berlin, pardon, und hat ja auch zum Beispiel in der alten Feuerwache in Schöneweide und so hat er Konzerte gemacht und der war einfach ein umtriebiger Typ, irgendwie frisch im Hals hier heute und ja, wir haben echt extrem viele Konzerte kreuz und quer in Berlin gespielt und mal waren die Clubs halt besser ausgestattet, mal schlechter, sind natürlich überwiegend Jugendclubs gewesen, aber da gab es auch ganz vernünftige Läden in Berlin so, also da war so alles dabei, zwischen richtig geil ausgestattet und überhaupt nicht ausgestattet und da hat man... Keine Ahnung, man hat ja auch überhaupt kein, ne, weil du gerade sagtest, du hattest Schwierigkeiten mit Monitoren klarzukommen. Wir zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, dass ich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet habe, wie das auch wohl vor der Bühne steht, ja, ob der Soundmann einen guten Job macht, so. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, so. Das war einfach nur so, geil, wir spielen jetzt hier unsere Mucke und es klang auf der Bühne eh immer wie im Proberaum und ja, so waren halt Konzerte, ne. Das ist eigentlich so die Experience gewesen, eine sehr lange Zeit, bis wir dann, ja, keine Ahnung, wir hatten irgendwie so einen Kumpel, der war Tontechniker und der hat dann für uns auch mal ab und an dann Sound gemacht und da habe ich überhaupt erst ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass das nach draußen hin auch irgendwie entsprechend, ne, irgendwie gemischt werden muss, damit das geil klingt und dann, ja, und dann hat sich so ein Bewusstsein dafür entwickelt, aber das war mir, glaube ich, in den ersten Monaten, in denen wir extrem viel gespielt haben, fast habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht.
Das war alles in Berlin, nehme ich an, richtig?
Ja, wir sind auch aus Berlin rausgekommen immer mal so und haben in Brandenburg irgendwo gespielt. So, also wir haben viele, viele Konzerte gespielt als junge Band, aber überwiegend in Berlin. Und in jedem Bezirk, egal wo es einen Jugendclub oder eine Steckdose gab, haben wir gespielt mit anderen Berliner Bands und haben Spaß gehabt.
Was gab es da so Standardläden damals wie heute, wo man als Underground-Band, die keiner kennt, einfach immer trotzdem gespielt hat, wo jeder auf die Bühne durfte? Gab es da so Standard?
Schon. Also ich würde sagen, jein. Mir fällt in Spandau gab es natürlich.
Ja auch ohne, Entschuldigung, aber es gibt ja auch einfach ohne Ende Venues in Berlin.
Ja, genau. Also ich sag mal, wo man sehr einfach Konzerte spielen konnte, war natürlich in diversen Jugendclubs auch in Spandau. Da gab es einige. Mir fällt der Recknitzer Steig ein, wo ich Mac von Final Prayer kennengelernt habe, zum Beispiel, der da mein Acid Breath abgemixt hat, witzigerweise. Ja, und in solchen Etablissements gab es natürlich easy die Möglichkeit, irgendwie Konzerte zu spielen. Das erste Konzert, bevor ich aktiv selber in Bands gespielt habe, als ich die Blazing Angels kennengelernt habe, die haben in einem Jugendzentrum geprobt. Mir fällt jetzt leider der Name nicht mehr ein. Das war so ein bisschen in Spandau, so ein bisschen abgeschieden. In einem Jugendclub geprobt und da habe ich auch mein allererstes Lokalbandkonzert im selben Jugendclub gesehen, wo die geprobt haben, haben die dann auch gespielt und das war so mein erstes Local-Konzerterlebnis. Also die Jugendclubs, in denen es Proberäume gab, hatten oft auch Bühnen. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Und da gab es
bis heute so.
Eben. Und naja, gut, klar. Also kommt drauf an, oder? Ich weiß nicht, ob heutzutage noch jeder Jugendclub Bühnen hat.
Nee, nicht jeder, aber ganz, ganz viele. So, auf jeden Fall.
Ja.
Weil ich glaube, das ist natürlich ein Teil der aktiven Jugendarbeit. So Sozialpädagogik ist natürlich auch immer, die Kinder zu animieren, irgendwie was zu machen, irgendwas Kreatives. Und das wird dann halt aufgeführt und so. Und ich glaube, dafür sind die Bühnen in erster Linie. Aber wie gesagt, nochmal zurück zum Wehrschloss Bremen. Das war halt ein Freizieh, Montag bis Freitag, aber am Wochenende war das halt einfach, weil da auch eine geile Konzertbooking-Gruppe war, war das halt einfach ein weltweit internationaler Anlaufpunkt für Bands. Also ne, Bremen war absoluter Standard für Bands auf der Karte, da hinzufahren. Und wir hatten ja in Bremen viel, ne? Es gab den Schlachthof, einer meiner Lieblingsvenues. Da habe ich auch oft gespielt, schon Kesselhalle, Magazinkeller. Dann gab es ein Freizieh, wo ich persönlich viel mehr, weil Buzzy, ich habe ihn schon mal erwähnt, glaube ich, der war, halt ich fest, das wird dir gefallen, der war Mitglied der Naturfreunde-Jugend in Bremen. Und das war das Freizeitheim Buchtstraße, mitten in der Innenstadt. Und das war der absolute Wahnsinn. Und die waren halt so verrückt, dass die uns einen Schlüssel gegeben haben dafür. Und Buzzy hat da auch mit seiner Band geprobt damals. Die in dem Saal auch, und das ging ganz vielen Bands, die in Freizies geprobt haben, die keinen extra Probekeller haben, dass die auch immer auf der Bühne proben durften. Somit konnte man sich halt immer so aufstellen und so rumasseln, als wäre man auf der Bühne, und das fand mir natürlich total geil. Schräg gegenüber von dem Freizie Buchtstraße war ein Aldi, wo man sich irgendwie für 6,50 Mark eine Palette 24 Dosen Karlsquell oder so kaufen konnte. Und das war natürlich immer sehr, sehr geil da. Und wir konnten dann Tag und Nacht rein. Buchtstraße war absoluter Anlaufpunkt, Naturfreunde Jugend, und das Klientel der Kids war da halt auch ein bisschen anderes so. Dementsprechend lief es etwas friedlicher ab. Natürlich sehr, sehr, sehr politisch links, das ganze Ding. Klar, Naturfreunde Jugend, so, das war absolut so. Und halt dementsprechend auch völlig selbstverwaltet so. Das heißt, die Kids oder die Standard, die etwas älteren, zu denen wir gehörten, die haben ja einfach einen eigenen Schlüssel gekriegt. Ja, ihr macht, was ihr wollt. Und das war natürlich Killer. Und da haben wir auch legendäre Konzerte gespielt. Habe ich auch mit Irins Band. Irins hat damals in einer Band gespielt, die Bloodlouse The Amen hieß. Und ich habe damals noch bei Inferi gespielt. Die Band, die ich auch schon mal in einer ganz, ganz frühen Folge angespielt habe, so ein Tape.
Ja.
Und da haben wir den absoluten Rekord gebrochen, dass wir vor -1 gespielt haben, wo nämlich original keiner mehr da war. Die waren nur für die erste Band da. Und dann ist auch noch einer von dem Barpersonal abgehauen. Und das macht es offiziell -1. Da bin ich bis heute ziemlich stolz drauf.
Ich würde sagen, da kannst du sehr stolz drauf sein, Hanno.
Ja, aber ansonsten, das ist ja generell die Frage, Simon, so, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir sprechen über Freizeitheime und so, wie viele von diesen Freizies oder so waren denn, oder wenn man das so klassifiziert, es gibt ja einen spürbaren, sowohl für das Publikum als auch für die Bands, die da auftreten, und ich denke, da wirst du mir recht geben, einen großen Unterschied zwischen so DIY, selbstverwaltet und so, ja, mit so einem Bildungsauftrag oder was weiß ich und halt einfach ein knallharter, kalter, kommerzieller Club.
Klar, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zwischen den beiden Sachen. Ich muss sagen, fast forward ein paar Jahre, als wir mit WFAM gespielt haben, wir haben immer so beides gespielt. Also viel diese Jugend, diese ganzen Freizeitzentren und so weiter und Jugendclubs waren ja auch ein großer Teil der in Deutschland vernetzten Hardcore- und Punk-Szene irgendwie. Und da wurde halt jungen Leuten die Möglichkeit gegeben, du willst hier Punk-Konzerte machen? Ja, klar. Und dann, also wir haben unzählige, in ganz Deutschland unzählige von diesen Freizeitzentren gespielt und da waren auch ab und an ein paar dabei, die richtig krass ausgestattet waren, so. Also die eigentlich sich angefühlt haben wie ein
klar.
Venue.
Steuergelder, ohne Ende.
Ja, die wurden quasi zugeschüttet mit Steuergeldern, ja.
Ja, nee, ist nicht zu fassen. Ja. Während unser eins auf der Straße schläft, ja, werden in den Freizis die Türknaufe aus Gold anmontiert, ja.
Richtig.
Das ist nicht zu fassen.
Genau so war das.
Ganz großes Problem. Das Geld wurde natürlich dem Wehrschloss und der Buchtstraße auch ständig jedes Jahr mehr und mehr und mehr gestrichen. Deswegen, das wirst du kennen, gab es natürlich jedes Jahr mehrfach so Benefizkonzerte.
Klar.
Um so Geld einzuspielen, damit das Ding irgendwie weiter am Kacken erhalten werden konnte. So, schwierig.
Ja, definitiv. Nee, aber da gab es eine große Bandbreite und oft, also ne, mir fällt zum Beispiel ein, wir haben mal mit WFAM in Heidenheim, das ist irgendwie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so ein bisschen Himmelsrichtung Stuttgart, zumindest von Berlin aus betrachtet. Da haben wir mal
gucken wir mal direkt nach, du kannst gerne weiterreden.
Genau, da haben wir mal mit WFAM eine relativ frühe Show gespielt, ich glaube Ende 2006 und das Jugendzentrum in Heidenheim war bombastisch ausgestattet. Also da war alles top modern und die hatten eine moderne Küche da drin auch und so.
Eine Küche, jetzt hört es aber auf.
Ja, die waren crazy ausgestattet, ja, und da gab es schon krasse Läden. Aber oft im, ja, wenn ich so zurückdenke, oft eher im Süden, ja, gab es viele Jugendclubs, die
da
besser.
Das ist das Geld.
Richtig,
das ist tatsächlich so. Also Berlin, muss man ja auch sagen, ist ja der Moloch, ne? Also das ist natürlich, es gibt ja keine Stadt, die sich so schlecht selbst verwaltet wie Berlin, so, und das spricht natürlich eine klare Sprache. Und ich gebe dir vollkommen recht, wenn man so ins Süden gefahren ist, da war dann tatsächlich immer alles so mega schickimicki, so, weißt du, mit so Multimedia-Räumen. Wir reden ja hier teilweise noch von den 90ern, also ich zumindest, oder frühe 2000er, da war jetzt noch nicht jeder hat so Internet auf dem Telefon, da gab es in jedem Freizeit gab es dann den Multimedia-Raum, wo man dann so an so Desktop-Computer konnte und so auf Internetseiten gehen konnte und solche Späße, ne, so, und die waren natürlich echt bombig ausgestattet damals und du hast recht, Heidenheim ist in der Nähe von Stuttgart. Grüße gehen raus, Heidenheim.
Ja, Grüße an in Stuttgart gibt es auch ein super Jugendzentrum, das heißt Juha West, da haben wir sehr oft gespielt.
Habe ich auch schon gespielt, war
ja
sehr gut.
Der, das ist ein super Laden zum Beispiel. Also, ne, deswegen, ich muss sagen, wir haben da, ich romantisiere das jetzt auch vielleicht ein bisschen, aber ich habe wirklich schöne Erinnerungen ans viel Zocken in Jugendzentren und auch auf, als wir dann auf dieses nächste Level gekommen sind, sagen wir mal mit Booking-Agenturen, dann sind wir mit Ami-Bands unterwegs gewesen. Auch diese Shows haben ja teilweise noch in irgendwelchen Jugendzentren stattgefunden, die dann halt geil ausgestattet waren. So, ne? Also das gab es durchaus viel. Also die waren auch ein großer Teil eigentlich dieser vernetzten Tour-Venue-Landschaft irgendwie. Zumindest die etwas besser ausgestatteten am Ende des Tages. So. Und da war so alles dabei. Also vom kompletten Loch ohne richtige Mittel und ohne PA oder ohne vernünftige PA, nur mit Gesangsanlage, wie man so schön sagt, ne?
die klassische Story, ja, der Sänger, ja, ist ja ein totaler Arsch. Warum ist denn der bei euch in der Band? Ja, der hat eine Gesangsanlage.
Ja. Genau, das Instrument des kleinen Mannes.
Ja, die Gesangsanlage. Ich finde ja das Instrument, quote-unquote, in Anführungsstrichen Gesangsanlage, ziemlich geil, weil die kann man ja nicht nur zum Singen verwenden, sondern ja auch für politische Agitation oder sonst was. Ne? Also ich finde überhaupt, eine Gesangsanlage zu besitzen, finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich habe bis heute keine.
Ist ein Power-Move auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich werde mir eine anschaffen.
Ja, Simon und Hanno stehen mit ihrer Gesangsanlage am Potsdamer Platz.
Ja, genau so stelle ich mir das vor. Nee, war da gab's alles irgendwie, aber ich habe tatsächlich viel, viel Zeit in vielen Jugendzentren, Jugendhäusern, Jugendclubs verbracht, selbst bis hin in dieses auf dieses Europa-Tour-Level. Selbst da waren noch viele solche Venues dabei und das war auch cool. Und was ja oft auch wirklich nett war an diesen Venues, ist, dass die sich dann auch Mühe gegeben haben mit dem Catering. So, die haben sich dann halt hingestellt und für 30 Leute gekocht so und oft auch echt vernünftig. Ja, ich sag mal.
Manchmal, ja.
Ja, doch, ich habe viel, viel gute Erfahrungen eigentlich damit gemacht. So. Oder vielleicht romantisiere ich das auch wieder, weil meine letzte Tourerfahrung USA hieß, ja, $10 am Tag, sieh zu, wie du klarkommst. So.
Und aber, da hast du noch richtig Glück gehabt.
Ja, genau. Aber nee, also ich sag mal, das ist auf jeden Fall es gab einfach eine gut vernetzte Landschaft an diesen Jugendclub-Venues und da war auch immer die Gastfreundschaft hochgeschrieben so. Aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr, wie der Laden hieß, aber wir haben in Jena mal, wenn mich nicht alles täuscht, war es in Jena, haben wir mal in so einem Jugendzentrum, war es ein Jugendzentrum oder einfach so ein alternativ verwalteter, egal, haben wir so ein Festival gespielt irgendwie und der Laden war so ein bisschen siffig und dann sollten wir da auch pennen und dann waren halt die Matratzen, die sahen halt aus, als hätte da jemand Durchfall drauf gehabt für 7 Jahre und die Scheiße wurde halt nie gewaschen. Also sowas ist natürlich dann auch je squad-mäßiger die Venues wurden, desto abenteuerlicher wurden dann auch die Schlafplätze und da, ja, das ist so manchmal so ein bisschen so ein Haken von diesen Venues gewesen, dass du dann auf jeden Fall so ein bisschen im Dreck gepennt hast oder dann Leine gezogen hast, weil du einfach nicht im Dreck pennen wolltest, so. Aber das auf jeden Fall, wie hast du das auch oft erlebt, dass du so squad-mäßige Shows gespielt hast und dann einfach die Pennplätze absolut ekelhaft waren, so, wo du einfach siehst, so, okay, diese Matratze hier wurde einfach noch nie, oder liegt ja hier seit 12 Jahren und ist halt durchgespitzt und durchgepisst von irgendwelchen Suffis, die hier vor mir gespielt haben.
Ja, das ist natürlich ein absoluter Klassiker, so, wie du sagst, so oft es das auch gibt und gab, dass sich in selbstverwalteten AJZs oder Freizis oder sonst was total viel Mühe gegeben wird, dass das für alle eine geile Veranstaltung und eine coole Erfahrung wird, gibt es das natürlich auch, dass viele, und das muss man auch einfach so sagen, dass sich viele Leute hinter diesem Ding so ja selbst verwaltet halt auch einfach dahinter versteckt haben, ey, wir können hier uns komplett gehen lassen. So, weißt du, das habe ich auch oft erlebt. Also gerade heute habe ich so ein Write-up gemacht fürs Decibel-Magazin in den USA, die uns gefragt haben, die haben irgendwie so eine Kolumne und da ging es so Food auf Tour. So, weißt du, wo sind die leckersten Orte, wo ihr herkommt, Bremen, Hamburg, wo kann man da am besten essen? Da habe ich gesagt, pass auf, ich habe was Besseres. Was sind so die 5 traurigsten Essen, die ihr je gehabt habt auf Tour? So, ne? Und das war natürlich witzig, weil da viele Erinnerungen auch hochgekommen sind. Und da ist zum Beispiel auch eine Erinnerung hochgekommen. Zum Beispiel, und jetzt halte ich fest, es gibt ein kleines Örtchen in Leiden. Ja, da ist der Name Programm in den Niederlanden. Das rühmt sich damit, den kleinsten Club Europas zu haben. Und das stimmte auch. Und das war so krass. Und das lese ich jetzt mal eben kurz vor, weil es ist Zufall, das habe ich gerade heute gemacht und eben per E-Mail abgeschickt, so 5 saddest meals in Manta Touring History. Und auf Nummer 1 ist tatsächlich Leiden, ein selbstverwaltetes Zentrum auch in den Niederlanden. Old bread without anything, hard as a rock. After Arrange started eating it, the promoter said it's not even for us as it was for the rats. Our main course was couscous with salt, without salt and pepper. We were able to spice it up with water. Und bricht es ziemlich runter. Das war halt einfach so, ja, ihr könnt hierher kommen, ihr könnt hier spielen. Und die Typen waren auch völlig verballert. Also richtig so verballert, so du kommst da rein, hast das Gefühl, die haben alle 4 Tage nicht geschlafen. Alle völlig auf Nase, so. Und die billige Nase, nicht die gute Nase. So, ja, war so ein bisschen erschreckend. Das Konzert war geil und hat auch Spaß gemacht. Die waren auch super nett, aber das war so, ja, hier ist so altes Brot, aber das ist eigentlich für die Ratten und wir haben hier so ein bisschen Couscous, aber Salz ist alle. Und da war auch so, ja, und da hinten könnt ihr pennen. Und das war genauso, wie du beschrieben hast. Da waren dann halt einfach so Matratzen, wo das so aussah, als hätte ein Pferd ein Junges geboren. So, ne? Also nice. Wirklich, es war, als hätte man da mit einer Pumpgun reingeschossen, so in alles, inklusive den Leuten, die da vorher drin waren. Also es war viel zu krass. Und da haben wir Rinsch und ich, wir waren damals waren wir ja noch freundlich, so, ne? Haben wir dann so, ja, oh, total schön und danke und so. Das war auch so 4, 5, 6, 7, 8 Konzerte, also ganz am Anfang noch. Und da haben wir gesagt, so, ja, wir sind leider berufstätig, wir sind hier arbeitende Zunft und so, wir müssen leider, es war an einem Sonntag, wir müssen Montag wieder um 8 irgendwie auf der Matte stehen, wir müssen heute Abend noch nach Hause fahren. Aber das war undenkbar, das zu schlafen. Ich habe solche Sachen aber auch schon öfters erlebt, also diverse Male. Ich kann, ne, die sind alle so in etwa die Stories, dass du so das realisierst. Ich weiß noch, wir haben einmal in Dresden gespielt mit einer ganz anderen Band, früher sehr alt, 2004 oder 5 oder so, und da war das so, ich weiß nicht mehr, wo das war in Dresden, ich habe viele gute Sachen in Dresden erlebt, aber das war auf jeden Fall so, ja, da hinten ist unser extra Gebäude, da können die Bands pennen, und das war so mitten im Winter und das war draußen 0 Grad und da drin war es minus 1 Grad, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, so, und das war dasselbe Ding, da lagen halt einfach Matratzen ohne Decken, ohne alles, so, ne, halt original hinlegen, Chancen stehen gut, dass du stirbst, so, ne, ja, nee. Ungeil. Und das ist ja auch das Schöne am Alter, älter werden, Simon, das muss man sich ja heute einfach nicht mehr geben. Wenn man keinen Bock hat, so, ja, wenn ich auch mittlerweile ein Gefühl habe, so, meine Abenteuerlust ist auch einfach nicht mehr so groß, weil been there, done that, genauso wie du, man hat das ja auch alles 12.000 Mal erlebt. Und es soll jetzt bitte nicht damit verwechselt werden, dass man sich beschwert, aber ich nehme mir das Recht raus, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dass ich einfach sage, ich glaube, dass ich stecke in diesen Ausflug mehr rein, als ich rauskrieg, so. Und ich rede nicht mal über Geld. Dann komme ich halt lieber nicht. Dann esse ich lieber Pommes zu Hause und guck Fernsehen.
Ja, ich finde es auch immer witzig, diese Diskussionen werden ja manchmal auch, sage ich mal, was so Bandkomfort angeht. Diese Diskussionen werden ja dann im Zeitalter des Internets auch manchmal publik geführt. Und ich bin auch immer wieder schockiert darüber, dass der, ich sag mal so, diese grundsätzliche Meinung oft zu sein scheint, ja, musst du halt mit klarkommen, so, ja, also, oder hör auf, dich zu beklagen. Und ich finde es immer witzig, weil das oft dann Leute sagen, die jede Nacht in einem schönen Bett schlafen, ja, und dir dann als Musiker sagen, ja, also, auf dem Boden pennen gehört ja wohl dazu, ja, heul mal ja, nicht rum.
Mach dich mal gerade, Junge,
ja,
so,
genau.
Das ist ja wohl gar nichts.
Ja, ist immer geil, wenn man das auf dem Computer ins
geht
Internet.
Geht man zur Bundeswehr.
Also, ist immer geil, wenn man das im Internet, wenn man das so in den Computer schreibt und sich dann in sein feines Bett zu Hause legt irgendwie und, ja, finde ich immer witzig, diese Diskussionen. Aber was mich mal noch interessiert, wo wir gerade noch bei Bremen waren und auch Berlin mit unseren Jugendclub-Erfahrungen, was sind denn in Bremen deine Lieblingsrichtigen Venues irgendwie? Also du wirst ja sicherlich mit Manta, aber auch mit deinen Punkbands und so weiter davor auch irgendwie, sagen wir mal, dann auf irgendwann an diesem Punkt gekommen sein, wo du dann in Bremen so die Hauptvenues. Also mir fällt zum Beispiel Bremen Tower ein, ne, da haben wir zum Beispiel mal gespielt. Was sind so deine Lieblingsvenues in Bremen?
Also es gibt in Bremen tatsächlich viele gute. Es ist natürlich der Tower, sei da genannt. Gibt es schon ewig oder ja echt lange, glaube ich, seit 90ern oder 80ern, ich weiß es nicht mal so. Aber im Tower habe ich legendäre Konzerte gesehen. Das ist jetzt für Manta-Verhältnisse mittlerweile zu klein, das Ding mit knapp 400 Leuten. Wir spielen da jetzt aus reiner Abenteuerlust und so einfach trotzdem nochmal im Sommer. So, einfach mit den Kollegen von Walburg zusammen. Am 14.07. ist auch schon seit 12.000 Jahren ausverkauft. Das wird auf jeden Fall lustig. Und ist ein geiler Laden, so, ne? Da bin ich früher immer sehr, sehr gerne hingegangen, habe unglaubliche Bands gesehen. Glucifer, The Hives, Alter, mit ihrer ersten Platte, glaube ich. Helicopters haben da gespielt, ich glaube 97, wenn ich mich nicht täusche oder so. Newborn Turks, großartige Band. Nashville Pussy habe ich da gesehen, ganz am Anfang. Es war wirklich richtig gut. Und dann gibt's natürlich den Schlachthof Kesselhalle, Bremen. Da haben wir unser letztes Bremen-Konzert 2019 gespielt. Das ist so eine Tausender-Kapazität, glaube ich. Das ist geil, weil da gehen so die, es gibt einen relativ großen Innenraum für so ein paar hundert Leute, aber dann geht's so eigentlich quasi so wie so eine Empore, wie nennt man das so, weißt du, dann geht die Sitze gehen so schräg hoch, wie in so einem Amphitheater oder so. Das ist total geil.
Okay, das klingt cool.
Geile Anlage, killer Sound. Und auch fantastische Konzerte gesehen. Ich glaube, das Beste, was ich gesehen habe, war wahrscheinlich 1999 Fugazi. Das war unglaublich. Also wirklich ein totaler Hexenkessel. No Means No waren auch richtig stark da. Aber zu viele, um das jetzt aufzuzählen. Also wirklich geiler Laden. Da spiele ich immer gerne oder gehe da auch gerne zu Konzerten hin. Es ist wahrscheinlich unterm Strich mein Lieblingsladen. Habe ich auch oft so... vorher schon gespielt mit Bands. Da irgendwie hat sich da immer, das ist zum Beispiel das alljährliche Bremer Schulrock-Festival, auf dem ich zweimal aufgetreten bin, vor ewig tausenden Jahren, ist immer da. Konnte man sich früher so bewerben, dass man da mitmachen durfte. Und Basi und ich durften dann da mitmachen mit unseren Gitarren und unsere Lieder singen. Das Modernes gibt es. Das Modernes wurde tatsächlich öfters mal, wenn ich mich nicht täusche, zum schönsten Club in ganz Europa gewählt.
Oh.
Das ist also, ich weiß nicht, ob du mal im Modernes warst.
Nee, leider nicht.
Ich habe da lange kein Konzert mal gesehen, bin da aber noch bis vor nicht allzu langer Zeit immer zu den 90er-Jahre-Partys hingegangen, um da Mucke zu hören und mich komplett wegzudübeln. So, und zu tanzen. Ja gut, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ist halt auch einfach eine geile Disco. Also wenn du total, so wie ich, total auf Disco stehst und auf Red Bull Wodka so und auf richtig geil abtanzen, dann ist das genau dein Laden. So, es ist wirklich ein richtig, richtig schöner Club. Und ja, habe ich ja wirklich, also Modernes, sorry, das war früher, habe ich wirklich Geschichten, ey, die kann ich hier nicht mal bringen, so, aber da habe ich ja wirklich geile Sachen erlebt. Und da habe ich tatsächlich auch durch einen ganz komischen Zufall, weil da, glaube ich, Kumpels die Vorgruppe gemacht haben oder so, die erste Agro-Berlin-Tour gesehen, glaube ich.
Ach krass.
Ja, 2003, wenn ich mich nicht täusche oder sowas. Da war Bushido tatsächlich noch Support von Sido, wenn ich mich nicht täusche. Oder es war umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, alles dabei. Und da gab es natürlich direkt Klopperei, weil jemand aus der ersten Reihe unserem Freund und Kupferstecher Bushido zugerufen hat. Ja, da hat Bushido so eine coole Player-Ansage gemacht und meinte so, ja, das und das ist uns passiert hier auf Tour. Und da hat irgend so ein Typ so wie Mokudu, weil du kein G bist. Was direkt übersetzt bedeutet, weil du kein Gangster bist. Und sofort Saallicht an. Alle Brecher und Kanten kamen aus dem Backstage raus und haben sich neben Bushido auf die Bühne gestellt. Wer hat hier gesagt, dass wir keine G's sind? So, ne? Also wirklich totaler Kindergeburtstag. Unglaublich, lag vor Lachen auf dem Boden. Und dann haben sie den Typen rausgefischt und hat dann auch richtig wahrscheinlich eine kassiert hinten. Oh Mann. Ja, Modernes Bremen, richtig schön. Erinsch hat da in den 90er Jahren mal die Melvins gesehen und das war wohl unglaublich. Und wenn ich mich nicht täusche, hat er die Karten damals auch beim beliebten Radiosender Bremen 4 gewonnen damals. Und ich glaube, er hat auch Ace of Base gesehen. Aber gut, das müsst ihr ihn irgendwann mal selber fragen.
Ja.
Und das sind so die kommerziellen Läden, so Schlachthof, obwohl das da, glaube ich, auch ein, also so viel so selbstverwaltete Bereiche mit angeschlossen sind. Modernes ist halt voll kommerziell. Tower ist auch ein kommerzieller Club. Was gibt's da noch so, ne? Das sind, glaube ich, so die drei Venues, die mir... Pier 2 natürlich. Pier 2 ist, glaube ich, so 2000-3000er Venue. Das ist dann schon eine Nummer größer. Auch geil, habe ich auch Helge Schneider mal gesehen, was fantastisch war. Und andere Bands. Und dann gibt's natürlich die legendäre Stadthalle. Ich glaube, die heißt jetzt ÖVB Arena oder irgend so ein Schmutz. Aber das ist für jeden Bremer, ist das einfach die Stadthalle. Und da habe ich am 15.04.1994 die legendären Toten Hosen gesehen. Das war das erste Konzert meines Lebens, kurz nach meinem 12. Geburtstag. Und es war vielleicht bis heute auch das beste Konzert. Und dann gibt's natürlich noch viele, ja, also früher gab's das Wehrschloss, Buchtstraße, ganz wichtig, Friesenstraße, die Friese in der Bremer auch selbstverwaltetes Freizieh mit so einer Venue mit 100 Leuten, die gehen da, glaube ich, rein, auch richtig viele geile Konzerte gesehen. Die haben immer noch eine sehr, sehr gute Konzertgruppe. Das Silvalhaus gibt es, gibt die Grünstraße in der Neustadt, glaube ich, und so. Also es gibt schon viel. So, Bremen ist ein gutes Pflaster nach wie vor, eine Stadt, in der es sich zu leben lohnt.
Ja.
Ich habe jetzt auch bestimmt 1000 Sachen vergessen, aber wenn ich so, das sind so jetzt die, wo ich die meisten Erinnerungen dran habe. Früher gab es noch einen Laden mitten im Viertel, auch der hieß Moments, glaube ich. Ja, da habe ich mal Glucifer und Mad Sin gesehen und das war auch so total weird, weil ein paar Mal im Jahr wurden dann so Rockkonzerte abgehalten, wo man dann Bock drauf hatte und die restliche Zeit war dann da halt einfach so Reggae-Disco oder so Calypso-Night oder so. Also es hatte mit so Rocknacht sonst so gar nichts zu tun. Hast du Clubs in Berlin, wo du sagst, Alter, da lege ich meine Hand für ins Feuer, das ist ein Dauerbrenner, immer geil?
Also ich sag mal, es hat sich natürlich extrem viel getan in der Berliner Clublandschaft. Um noch mal ein bisschen kurz den Bogen zu schlagen zu Jugendclubs. Es gibt, mir fallen jetzt als so Zwischenschritt zwischen professionellem Venue und Jugendclub irgendwie, fallen mir irgendwie zwei Läden ein, die sehr, sehr gut ausgestattet waren und die sich immer sehr angefühlt haben wie ein richtiges, fettes Venue. Und das wäre einmal die Weiße Rose. Das war auf jeden Fall ein sehr ausgepimpter Jugendclub mit einem riesen Konzertraum. Also in meiner Erinnerung passen in diesem Konzertraum wahrscheinlich 500 Leute rein. Ich mag da total falsch liegen, aber das ist so meine romantisierte Erinnerung. Und da klang es auch immer ziemlich fett. Die hatten irgendwie einen guten eigenen Soundmann. Im Osten, im ehemaligen Osten der Stadt, im Marzahn, wenn mich nicht alles täuscht, gab es das East End oder gibt es das East End auch immer noch? Auch so ein Jugendclub, der mega professionell ausgestattet ist. Das sind so coole Jugendclubs so. Und ansonsten, was richtige Venues angeht, das Magnet, da haben WFAM ihre erste Show gespielt. Daran erinnere ich mich gerne.
Moment, welches Magnet?
Na, das Originale. In Prenzlberg.
Da habe ich nämlich auch schon mal, ich glaube, ich habe auch ein, zwei Mal gespielt mit Bands. Habe ich auch geile Sachen gesehen und auch selber gespielt.
Ja, das Magnet habe ich in sehr guter Erinnerung. Die sind dann irgendwann umgezogen und haben sich in Musik und Frieden umbenannt. Die sind jetzt in Kreuzberg. Und da haben wir haben dann im neuen Magnet, in Anführungszeichen, haben wir mit WFAM auch unsere allerletzte Show gespielt. Aber dann gab es das Knark in Berlin, natürlich ein Traditionsclub, der leider dann auch irgendwann dicht gemacht hat. Da haben wir einmal gespielt. Ich war da aber früher zur Metal-Disco extrem viel.
Disco, siehste?
Ja, Grüße an Schmolli, der da immer der geilste Metal-DJ war und ein super cooler Typ. Dann war ich noch viel im Kato, das hat dann ein paar Jahre dicht gemacht und wieder aufgemacht, das heißt seitdem Binu. Kato war immer so super beschissener Sound, oft, aber ich mochte die Atmosphäre da und da war dann sonst, wenn nicht Konzerte waren, war da immer so Gothic-Disco auch jedes Wochenende. Von der Gothic-Disco.
Ist ja auch dein Ding.
Ja, habe ich auch mal erzählt, dass ich da irgendwann mal mit zur Gothic-Disco gegangen bin und mich alle doof angeguckt haben, weil ich kein Goth-Outfit hatte. Aber Konzerte habe ich da richtig geile Sachen gesehen. So, ich weiß noch, Converge mit Modern Life is War war geil. Ich habe die Band The End da drin gesehen, die ich extrem geil fand. Selbst so Sachen wie Cult of Luna haben da gespielt und SLA Dying, da hat so alles gespielt im Kato damals. Und als der Laden dicht gemacht hat, war ich auch ziemlich traurig, muss ich sagen. Und dann, wie gesagt, haben die das ganze Ding modernisiert und dann unter dem Namen Binu wieder aufgemacht. Hat aber irgendwie nicht mehr den Vibe gehabt wie früher, ist aber trotzdem an sich, ganz objektiv gesehen, noch ein cooler Laden. Lido in Berlin ist so, ich glaube, so ein 600er Venue ungefähr, auch ein geiler Laden, den ich sehr, sehr mag.
Finde ich total super. Haben wir mit Manta mal gespielt, 2017, glaube ich, auch ausverkauft auf einen Sonntagabend. Und weißt du, was ich an dem so geil finde? Das ist so eine richtige Konzertvenue, wie ich mir die wünsche. Die ist so quadratisch praktisch gut. Relativ große Bühne, aber man kann von überall gut gucken.
Ja.
So. Total geil, stehe ich sehr auf den Laden.
Und hat sehr oldschooliger Vibe halt, ne? Schön alter Holzfußboden und das hat alles.
Ja, so richtig, klingt gut, ist geil. Das ballert, das ist ein richtig guter Laden, stehe ich drauf.
Sehr kleiner Backstage-Bereich, aber macht nichts. Der Laden ist einfach geil. Mag ich auch sehr gern, haben wir auch ein paar Mal gespielt, so Hometown-Shows. Und dann fallen mir jetzt noch so als ein bisschen mehr so DIY-Venues, die aber keine Jugendclubs waren in dem Sinne, fällt mir natürlich noch das legendäre Tommy Weisbecker Haus ein. Da habe ich sehr viele geile Shows gesehen. Was ich nicht gesehen habe, was aber selbst da gespielt, ich meine, haben irgendwann Rage Against the Machine in den 90ern gespielt, bevor die eine riesen Band waren und so. Also das Tommy Weisbecker Haus hat so einige krasse Bands gesehen und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich da selbst mal eine Show gespielt habe aus irgendeinem Grund. Ich habe das Gefühl, ja, aber so richtig weiß ich es nicht mehr. Ich habe aber sehr viele Shows gesehen. Und dann fällt mir natürlich noch das Cassiopeia ein in Friedrichshain. Auch ein mega geiler Laden, in dem ich sehr gerne gespielt habe. Und einfach eine schöne Atmosphäre da auch auf dem Gelände, was ja leider demnächst von Investoren mit irgendwelchen Hochhäusern zugeschüssen werden wird, wie so vieles. Ja,
aber die Leute
in
müssen auch wohnen, Simon. Also da bitte Verständnis.
Ja, stimmt, man braucht auch Platz für den. Der Kommerz muss ja auch irgendwie die Räder des Kommerzes.
Die Leute müssen auch wohnen. im Tommyhaus, wie wir Profis sagen, war ich, glaube ich, mal mit unserem gemeinsamen Freund Dave Bomb aus Berlin. Grüße gehen raus.
Grüße.
Grüße. Ich glaube, dass das im Tommyhaus waren. Wir waren mal auf einer MOR-Label-Party. So MOR, Hip-Hop-Label, Rap oder eher Rap-Crew damals aus Berlin. Ganz früher war da halt auch Kool Savas und so bei. Es war, glaube ich, eine Royal Bunker-Party, wenn ich mich nicht täusche. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Es war gar keine MOR-Party, es war eine Royal Bunker-Party, wenn ich mich täusche. Und da war ich, glaube ich, mit Dave. Aber auch, Alter, zu der Zeit, wenn Dave und ich in Berlin das war sehr grenzwertig. Wir haben uns da, sind massiv ins Licht gegangen, deswegen sind die Erinnerungen sehr, sehr schwammig, um das dezent auszudrücken. Ansonsten Berlin, ja, keine Ahnung. Für mich ist das immer noch einfach zu krass. Die Stadt überwältigt mich jedes Mal. Es ist einfach so viel, Alter. Du könntest wahrscheinlich eine Berlin-Tour spielen.
Ja, haben wir ja auch mit Acid Breath gemacht.
Stimmt, die Berlin-Welttour.
Richtig, ja. Ansonsten gibt es natürlich auch einen Haufen große Venues, so Arena oder Columbia-Halle. Es war, als ich sehr, sehr jung war und angefangen habe, Musik zu machen, war es immer mein großer Traum, mal in der Columbia-Halle zu spielen. Der hat sich nie erfüllt. Wir haben allerdings ein paar Mal im Columbia Club, ich glaube, der heißt jetzt aber C-Theater, wenn mich nicht alles täuscht, da haben wir einige Male gespielt, irgendwie mit W-Farm. Auch ein cooler Laden. C-Theater klingt halt mega gut, so auf der Bühne. Da habe ich sehr, sehr, sehr gute Erinnerungen daran, dass ich immer das Gefühl hatte, da zu zocken, und es klingt wie auf CD auf der Bühne so.
Das ist die kleine Venue vom Columbia, von der Columbia-Halle?
Die etwas kleine, Columbia da wo Theater. So 700 oder 800er Kapazität, also ist immer noch relativ groß. Und ich glaube, Columbia-Halle, kann ich dir gar nicht sagen, wie viele Leute da reinpassen, ist aber die größere.
Columbia Theater, da spielen wir mit Manta, glaube ich, unser letztes Konzert jetzt vom September-Oktober-Run am 8.10., wenn ich mich nicht täusche. Alle rankommen, kannst du dir dann ja auch angucken, Simon, wie wäre das denn mal?
Ja, überlege ich mir, ich bin ja in der Zeit zufällig auch in Deutschland.
Vielleicht kommst du ja vorbei, Columbia Theater, ja, alles klar. Columbia Halle haben wir auch mal gespielt als Support von Kadaver 2017. Das war super, das war auch richtig geil. Ja, das war richtig stark. Ja, da habe ich, glaube ich, auch eine Flasche Wodka ins Publikum geschleudert, und die hat, glaube ich, Dave gefangen, wenn ich mich nicht täusche, Dave Bomb, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Erinnerst du dich noch an diese Taste of Chaos Tour in den frühen 2000ern, irgendeine komische Metalcore, relativ kommerzielle Tour? Da sollten wir mit meiner alten Band, Farewell to Words, sollten wir da mal Opener für diese Taste of Chaos Tour machen. In der Columbia-Halle, und da hätte sich mein Traum eigentlich erfüllen können, aber das Setup, was die sich da für die Local Opener überlegt haben, war so erbärmlich, dass wir, obwohl wir da mit Riesenbands vor einem vollen Laden hätten spielen können, gesagt haben, so, nee, Alter, lass stecken. Wir saufen uns lieber einen an und hängen ab oder so. Also das war, die haben echt so am Bühnenrand, da gab es dann so einen Monitor-Speaker, und es gab halt, weil natürlich die ganzen großen Bands ihre Mischpult-Kanäle abgeklebt hatten, so sinngemäß, ne, war das dann so, ja, also wir haben jetzt noch zwei Mischpultkanäle frei, die ihr benutzen könnt für euren Sound nach draußen, und da links am Bühnenrand auf so 12 Quadratmetern sollte das Ganze dann stattfinden, und das war so würdelos irgendwie, dass wir uns gesagt haben, ach scheiß drauf, ey, das braucht man auch nicht machen.
Ich habe in der Columbia-Halle, fällt mir gerade ein, einmal Mötley Crüe gesehen und Nine Inch Nails. Das waren auch jeweils interessante Konzerte. Mötley Crüe war 2008 und Nine Inch Nails habe ich vergessen, wann das war. Egal. Du hattest das eben schon erwähnt, Simon. Die Backstage-Facilities in so einem Club. Ne? Also du hast ja, wie wichtig ist dir das? Du hast das eben mal angesprochen, so, ja, da gab es hier Lido, kleiner Backstage-Bereich. Wie wichtig ist dir die ganze Sache da, wo du spielst, wenn du auf Tour bist oder sonst was, dass der Backstage total Porno ist oder funktional oder so? Bedeutet das irgendwas für dich? Weil um das Thema Backstage ranken sich ja natürlich auch wieder für Sagen und Mythen.
Ja, das ist wohl wahr. Ich will's mal so sagen, ich habe mir als Metal-Musiker angewöhnt, niedrige Erwartungshaltungen zu haben, wenn es um Backstage-Räume geht. Bin im Falle des Falles, dass der Backstage richtig geil ist, natürlich sehr erfreut, und dann fühlt man sich auch wohl. Und ich habe schon das Gefühl, wenn du mich das jetzt so fragst, wenn ich da mal objektiv drüber nachdenke, ich habe schon das Gefühl, dass wenn man eine wirklich geile Backstage-Situation hat, dass man einfach auch ein bisschen lockerer ist. Ja, weil man ein bisschen abspannen kann, ja, wenn du dann noch gutes Essen bekommst und so weiter und so fort. Eigentlich ist ein guter Backstage schon gar nicht so unwichtig, wenn es darum geht, dich für die Show einfach locker zu machen. So, aber ich kann, ich kann eine Show spielen, auch wenn ich gar keinen Backstage habe. Also oft, gerade hier aus den USA, ist man das auch gewöhnt, dass es in den Venues entweder gar keine Backstages gibt oder nur der Raum gerade so für Headliner reicht. Und dann ist der Backstage-Bereich halt der Van so, ne? Und
wir haben das ganz kurz, wir haben das auch schon erlebt, dass wir in Clubs hier in den USA gespielt haben, die so Backstage nennt sich hier Green Room im Normalfall, ist
genau.
Richtig, ne?
Ja.
So, und die einfach nicht fanden, dass wir wichtig genug seien, um den aufzuschließen. Das heißt, es wäre einer da gewesen, aber so einfach so, ja, nee, wer seid ihr denn? So, ja, ihr könnt auch draußen warten. Also das ist auch so. unter anderem im Viper Room in Los Angeles, da war das und das war auch echt voll. Also wir haben da gespielt. Ich würde behaupten, wir haben da sogar absolut regiert an dem Abend. Das war richtig, richtig gut. Da haben wir uns zum Beispiel mit dem Schlagzeuger von Refused angefreundet. Der war da in Los Angeles gucken gekommen, hat dann auch hinterher gepostet auf seinen Instagram, Manta ist die beste Metalband der Welt momentan, period, so, ne, das war für uns natürlich ein großer Ritterschlag und da hat sich eine Freundschaft entwickelt, Labarababa, aber da war das so halt, da meinten die halt knallhart zu uns, ja, hier ist ein Green Room, aber ich denke nicht, dass ihr den braucht, ne, tschüss, zugemacht und weggegangen, so der Clubmanager.
Ja, geil, so krass. Ja, das ist, also da hat man natürlich viele entsprechende Erfahrungen auf jeden Fall, aber ja, ich würde schon sagen, weil man erinnert sich dann auch positiv. Ne? Ich habe jetzt, als du die Frage gestellt hast, habe ich mich zum Beispiel gleich an den Backstage, ich will sagen, in den Niederlanden erinnert irgendwie. Oder es war in Antwerpen, in Belgien, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich erinnere mich an so einen richtig geil ausgestatteten Club und der Backstage war einfach riesengroß und hatte extrem viele Räume und überall bequeme Couches und es war, ja, wenn du so einen Backstage hast, kannst du auf jeden Fall sehr, sehr gut abspannen und ein bisschen Energie tanken irgendwie, weil sonst sitzt du ja auch nur im Van so, ja, das darf man auch nicht ganz vergessen so.
Ich liebe den Club sowieso, Turok Essen, spielen wir auch noch dieses Jahr im Dezember, alle nach Essen kommen, liebe Freunde, die haben auch einen unglaublich geilen Backstage-Raum. Gar nicht, weil der so pornös ist oder so, aber es gibt in diesem Backstage-Raum, wenn ich mich täusche, 2 Badezimmer, glaube ich, also 2 Toiletten, was erstmal total super ist. Aber vielleicht sehe ich das auch gerade falsch. Aber viel wichtiger ist, dass der Backstage erstmal ein schöner, großer, echt gemütlicher Raum ist. Und dann ist das gekoppelt mit so einer Bandwohnung. Weißt du, das ist ja auch ein ganz wichtiges Ding. Viele, viele Venues haben so eine genannte Bandwohnung, also egal ob kommerziell oder DIY, wo die Bands dann halt, wenn sie auf Tour sind, einfach pennen können. Was oft total super ist, manchmal ganz schlimm, aber meistens finde ich das total super, wenn du dann nach einem Konzert nicht ins Hotel fahren musst oder weiterfahren musst, sondern eigentlich direkt, wenn du Bock hast, dich hinlegen kannst und pennen kannst. Und das sind meine Lieblings-Backstage-Räume, wo ein Bett ist. Im UT in Leipzig, Konnewitz, glaube ich, gibt's das auch. Und das ist immer super, weil du kannst die Tür zumachen und dann ist da halt einfach ein Raum, so ein Schlafraum, manchmal im Hochbett oder so, ist aber auch völlig egal. Da ist eine Matratze, das ist meistens sauber. Das sind mit Abstand meine Lieblings-Backstage-Räume. So, das finde ich unglaublich, wo du dann auch vor dem Konzert dich nochmal eine Stunde abpacken kannst oder so, und dafür gehen Props natürlich massiv raus an alle, die das haben, unter anderem, wie ich eben gesagt habe, das Turok in Essen. Da bin ich immer gern. Da ist immer geiles Essen und da kannst du dann auch so durchs Treppenhaus. Das ist total geil. Das ist so im 3. Stock und du kannst das Intro abfeuern. Und du kannst aus dem Bett, wenn du möchtest, durch das Treppenhaus nach unten und durch den Keller direkt auf die Bühne laufen. Das ist super.
Ja, solche Clubs mag ich auch besonders gern. Da fallen mir jetzt zum Beispiel positiv das leider nicht mehr existierende Underground in Köln ein, wo das Band-Apartment...
Absolut.
Ich habe es geliebt, da zu spielen. Erstens war in diesem Band-Apartment immer ein guter Vibe. Ich habe
nur gute Konzerte gespielt.
Da, Dito, ich habe noch nie eine schlechte Show da gespielt und ich bin wirklich untröstlich, dass es diesen Laden nicht mehr gibt. Ich habe einfach so gute Erinnerungen daran. Und immer so viel Spaß da gehabt. Es ist ein Jammer.
So viel Spaß, wie so ein Simon halt haben kann.
Richtig, also ungefähr 12% vom normalen Spaßlevel. Und dann fällt mir noch ein, das Feuerwerk in München. Und das Feuerwerk in München hat ein sehr, 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 sehr nettes Band-Apartment. Und da ist aus irgendeinem Grund, vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht, ist es so, dass in München im Feuerwerk, im Band-Apartment, die Nächte immer ziemlich eskaliert sind irgendwie.
Alter, gut, dass du das sagst, Alter. Es gibt Fotos von uns, Alter. Jedes Mal, wenn wir im Feuerwerk gespielt haben, München, wir kommen nach München leider nicht ins Feuerwerk diesmal, sondern wie heißt das denn? Backstage oder so? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt in München. Wo spielen wir denn? Egal, wir kommen auf jeden Fall auch nach München kommt alle nach München. Simon kam doch auch nach München und guckt dir das da an.
Ja, ich überlege mir das. Vielleicht mache ich's.
Ja. Und egal, also Feuerwerk in München auch immer absolut wegeskaliert, die ganze Situation. Immer geil. Ich weiß nicht, warum auf München immer so Randale steht, aber immer, wenn wir nach München kommen und aus München rausfahren, ist immer Stress angesagt, aber im positiven Sinne. So, weil vielleicht genau das, was du gesagt hast. Es ist tief im Süden, das Bier ist immer spitzenmäßig. Ich bin ja großer Fan vom Bier, was im Süden gebraut wird. So, denn die Backstage-Räume sind meistens geil, die Leute sind nett, die Leute mosern nicht rum, wenn bei dem T-Shirts und so, sondern die kaufen auch gerne Merch, genauso wie in Stuttgart. Also die Leute kaufen immer Merch wie doof. Vielleicht sitzt das Geld da lockerer, I don't know. Aber deswegen bin ich da immer gerne. Und ja, und dann ist am Ende die Stimmung natürlich gut und die Leute hauen auf die Kacke.
Ja, also im Feuerwerk in München ist es jedes Mal eskaliert irgendwie, was so. Ich war ja immer, als ich da gespielt habe, war ich ja in meiner 10-Jahres-Straight-Edge-Phase, deswegen bin ich nicht mit eskaliert, aber es ist durchaus immer sehr viel Entertainment gewesen irgendwie, weil da ist es auch so, ich habe das Gefühl, im Feuerwerk, wenn der Kasten Bier alle ist, dann geht einfach irgendjemand zur Belegschaft und sagt, ja, übrigens, der Kasten Bier ist alle und zack, 5 Minuten später steht der nächste Kasten Bier da. Also die liefern auch nach. Du hast das Gefühl, das ist wie so eine Endlosschleife, ja.
Und aber dann, das kann ich von ganz München sagen. Also München immer geil, egal wo es hingeht.
Mhm. Ja, es ist einfach auf jeden Fall. Und das Essen ist auch immer gut da im Feuerwerk gewesen. Also ich und dann fällst du halt da ins Bett in dem ziemlich sauberen Band-Apartment, was ja funktional und modern ist irgendwie so und ja, es ist total geil. Also das, solche Venues habe ich auch extrem gerne und ist immer besser auf jeden Fall, wenn du dann direkt pennen gehen kannst so.
Ich möchte an dieser Stelle 2 Videos empfehlen, nämlich es gibt tatsächlich, ist mir in diesem Moment brühend Eis eingefallen, seit 1000 Jahren nicht gesehen. Es gibt einen Live-Mitschnitt von Manta auf dem St. Helena Doomfest von 2014 im Feuerwerk und das, wenn ich mich nicht täusche, alter Vater, das war so eins unserer ersten Konzerte. Ich glaube, wir sind da gerade von unserer ersten Tour durch Spanien und Portugal wiedergekommen. Also das muss eins der ersten 20, 30 Shows gespielt sein, die wir gespielt haben. Und das war ein fantastisches Konzert. Da habe ich mich auch noch so geil aufs Maul gelegt und so rückwärts abgerollt. Sieht man, glaube ich, auch. Egal, es war aber ein richtig geiles Konzert. Die Leute sind durchgedreht, es war total super. Und du hast nämlich vorhin erwähnt, du hast dein letztes Konzert auch im Magnet gegeben. Nicht auch, sondern im Magnet in Berlin gegeben, ne?
Im Neuen dann, ja.
Ja, ja, ganz genau. Und da gibt's nämlich, wenn ich mich nicht täusche, auch ein fantastisches Video, sogar mit richtig geilem Sound auf YouTube, was man sich durchaus mal angucken kann.
Ja, von der finalen WFAM-Show gibt es.
Genau, das
ja,
meine ich.
Ja, genau, ja, das haben wir mitschneiden lassen und der Sound ist sehr gut. Genau, das war cool.
Da seht ihr Simon in jungen Jahren.
Richtig, ja, das war Ende 2013. Traurigerweise muss man sagen, das ist jetzt fast eine Dekade her, dass ich das letzte Mal in Berlin, geschweige denn Deutschland oder Europa Konzerte gespielt habe, was sich ja glücklicherweise diesen Herbst auch dann mal ändert, aber ja, das ist, das war ein schönes Event irgendwie und ein schöner Abschied da im Magnet. Mal was anderes, was sind denn die ungewöhnlichsten Venues, die du gespielt hast? Also schon richtige Venues, aber sagen wir mal, die Location an sich ist ungewöhnlich. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein Beispiel, wir haben in Paris zum Beispiel mal. Und da gibt es nicht nur ein Venue, was so ist, sondern 2. Wir haben in Paris mal auf einem Schiff auf der Seine gespielt. Auf einem kleinen, oder ja, auf so einem kleinen.
Le Petit Dingsbums?
Ich glaube ja, na, weiß ich
ja,
nicht.
Da haben,
es gibt
da
ein großes und ein kleines. Gespielt. Es gibt ein großes Boot und wir haben auf dem kleineren mal gespielt, auf so einer ganz kleinen Tour. Aber das war zum Beispiel geil und da sind dann die Leute irgendwie, als wir gezockt haben, sind die immer so von links nach rechts gerannt, dass das Schiff so geschaukelt hat. Das war ziemlich fett. hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber genau sowas meine ich. Was sind so die ungewöhnlichsten Venues, die du hast?
Also ich glaube, ich kenne die Venue in Paris. Wir haben da auch schon mal gespielt, 1-2 Mal. Dazu muss ich sagen, ich hasse Boote.
Schade.
Und nur weil ich mehrere Boote besitze, heißt das nicht, dass ich die gut finde.
Ja, ja.
So, tatsächlich, ich bin kein Bootfreund. Dieses Ding, so Theater auf dem Boot oder Konzert auf dem Boot, war nie mein Ding. Ich bin ungern so auf dem Wasser. Ich bin im Wasser schwimmen und so, alles cool. So mag ich gerne. Ich bin eine Wasserratte, aber so, keine Ahnung. Das Prinzip gefällt mir nicht so. Und das kurz vorweg, das wollte ich kurz loswerden, aber skurrile Venues, also das skurrilste, Alter, kein, ja, wir haben ja, was geil war, muss man sagen, das war auch ein ziemlich geiler Promo-Stunt, wir haben 2018, das kann man auch auf YouTube gucken, der Sound ist jetzt nicht wirklich gut, so, das ist ziemlich räudig, aber das ist ganz egal, wir haben da irgendwie ein paar Wochen, bevor das Wacken losging, wir haben mit zu unserer neuen Platte, da haben wir so ein, auf der Wacken Wiese quasi einfach unsere Backline hingestellt und das verkabelt und haben halt einfach so ein Konzert und haben das live gestreamt, so, und das ist ziemlich geil geworden, so, das hat auf jeden Fall Bock gemacht, es war auch so 1000 Grad heiß und so, sowas finde ich immer gut, sowas so Guerilla-mäßiges, so, das macht auf jeden Fall Bock. Wir haben mal in den USA bei so einer Poolparty am Strand gespielt, nicht am Strand, sondern an der Seite von so einem Pool gespielt. Das war im Zuge von auch so einer Wackenparty, glaube ich, im Zuge vom South by Southwest. Das ist ja so eine große Musikmesse hier. Das war einfach so skurril, weil das alles schief lief, was schief laufen konnte, so, und alle inklusive der Veranstalter halt einfach nur gnadenlos voll waren mittags um 2. Und da haben wir halt einfach das Beste draus gemacht, so. Das war sehr, sehr lustig. Und ich erinnere mich, dass wir auch jetzt mal im Manta-Kontext, das war so ein richtig normaler Tourstop. Wir haben so die Tour-Dates. Jemand hat in Spanien und Portugal, unsere allererste Tour war das übrigens, eine Tour gebucht. Und du weißt ja nicht, dann liest du die ganzen Namen. Klar ist da jetzt irgendwie, was weiß ich, Lissabon bei und Barcelona und so. Und das kennst du natürlich. Aber dann sind da ja auch tausend andere Städtenamen und die kennst du halt nicht und du googelst das ja vorher nicht, so, ne? Das ist dann so ein ganz normaler, so ein Stadtname und eine Venue aufgeführt, wie auf so einem normalen Tourplakat. Ja, und dann sind wir da hingefahren und so, ja, keine Ahnung, das GPS sagt, das ist hier, ja, aber das kann ja nicht sein. So, du guckst so aus dem Fenster, wir halten an. Und das war wie in so einem schlechten Film. So, ein Haus war auf der rechten Seite und ein etwas größeres auf der linken Seite. Und über die Straße, es waren keine Menschen da, und auf der Straße liefen einfach so unangebundene Ziegen und Hühner lang. Und so, ne, wie in so einem Film. Und wir sind so ausgestiegen, haben dann so an der Tür geklopft und jemanden gefragt, so, ja, Moment, ich glaube, wir haben uns verfahren. Und so, nee, hier seid ihr richtig, hier ist das Konzert. Und dann macht er eine zweite Tür auf und dann war da so ein kleiner Hinterraum von so einem, ja, wie soll man das beschreiben? Wie so ein Social Club oder so, ne? Und da saßen halt so ein paar alte Männer sehr mafiamäßig und haben Karten gespielt und haben nicht ein Wort zu uns gesagt und uns auch überhaupt nicht beachtet. Und da haben dann 4 Bands gespielt und wir haben da aufgebaut und da war nicht ein Zuschauer, außer die 3 anderen Bands, die da auch gespielt haben. Und das war wirklich so, während wir gespielt haben, konntest du so aus dem Fenster gucken und es stand da einfach so ein Esel rum und so eine Ziege ist da so rumgelaufen und so. Und es gab so dann so eine Flasche Bier, so eine große Flasche Bier für alle oder so. Und das ist natürlich für uns, da werden wir natürlich mega nervös und kriegen Schnappatmung. Ja, aber das war, glaube ich, so mit, zumindest im Manta-Kontext, mit das Skurrilste.
Was du gerade erzählst, erinnert mich daran, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, eventuell in einer vorherigen Folge, ich habe mal für die Hardcore-Punk-Band Make It Count Fill-In-Gitarre gespielt. Und da haben wir in Belgien bei so einem Kit im Garten gespielt. Also das war mir nicht bewusst, aber es war halt echt so eine Gartenparty für dessen Geburtstag und der hat mit seiner Band das Konzert eröffnet und als seine Band gespielt hat, hat sich sein Hund, ein großer Golden Retriever, auf die Bühne gelegt, er hat Gitarre gespielt, hat sich hinter ihn zwischen Speaker Cabinet und ihn hingelegt und hat dann auf der Bühne gechillt, so, ne? Und von Mutti und Papa gab es so Cocktailwürstchen mit Mayo, so als Catering, so, das war auf jeden Fall sehr skurril, fällt mir ein, aber schöne Erinnerung. Und dann sollten wir im Keller pennen und ich habe gleich gesagt, ja, nee, alles klar, der Van sieht besser aus im Keller, in Belgien pennen, der sketchy aussieht, tut mir leid, das mache ich nicht.
Ja, das ist vorbelastet.
Richtig, genau. Abgelehnt so. Und dann habe ich im Van gepennt. Aber ja, war ein witziger Abend irgendwie. Da waren dann so gefühlt 30 oder 20 Gäste, wenn es hochkommt, ja. Und fühlte sich halt an wie eine Geburtstagsparty. Da war ich natürlich nicht drüber informiert, dass das so ein Konzert wird. Und ansonsten skurrile Venues. Was fällt mir noch ein? Schiff natürlich, habe ich schon erzählt. Was ich öfter auch gespielt habe, sind so Sporthallen. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir in Australien getourt sind 2011, da haben wir, die erste Show war in Byron Bay in so einer Sporthalle und ich muss sagen, aus irgendeinem Grund, so Sporthallen mit Parkettboden, ja, habe ich irgendwie einen Softspot für. Finde ich irgendwie romantisch und hat auch irgendwie Spaß gemacht, da zu spielen. Und ja, wir haben später nochmal in Australien, nochmal in der Sporthalle gezockt, auf der gleichen Tour in der Nähe von Sydney. Ja, so Schulsporthallen halt, finde ich irgendwie sympathisch.
Aber mit Parkettboden oder mit diesem typischen Plastikboden,
nee, den noch man so, aus der stinken? Noch so Oldschool-Parkettboden. Ja, richtig, richtig geil. Und auch die Wände waren so holzvertäfelt in der Sporthalle in Byron Bay zumindest, wenn ich mich recht entsinne. Und das war cool. Worüber ich auch noch unbedingt sprechen wollte, Hanno, ist der Unterschied zwischen in den USA sind ja diese Jugendclubs, die wir aus Deutschland vor allem kennen, irgendwie nicht so ein Ding. Aber in den USA, als wir zum Beispiel 2008 hier waren mit WFAM auch ganz besonders, da haben wir viel in so ganz komischen Etablissements gespielt. Zum Beispiel in Wyoming in der Moose Lodge. Und das sind dann irgendwelche Veteranen- oder Men's Club-Vereinigungen so. Und da kommst du halt in die Moose Lodge in Sheridan, Wyoming rein. Und da steht dann ein riesen ausgestopfter Elch. Und die Wände sind voll mit Fotos von den ausschließlich männlichen Mitgliedern dieses Clubs. Und dann sind wir hochgegangen in eine Riesenhalle und über der Bühne hing ein Geweih so und dann war da drin halt Metal-Konzert so, ne? Und solche Sachen haben wir damals 2008 echt viel gespielt. Knights of Columbus fällt mir noch ein. Da habe ich gestern mal gegoogelt, was Knights of Columbus eigentlich ist. Haben wir gezockt außerhalb von Chicago. Knights of Columbus ist ein katholischer Men's Club. Da sind auch nur Männer erlaubt, ja. Und dann haben wir also mit uns.
Ein bisschen mysteriös. Bisschen Affinität zu Men's Clubs.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber fand ich irgendwie auch weird, dass solche, die haben dann
WFAM Man Club Tour 2008.
Richtig, genau, das war die WFAM US Men's Club Tour. Da bin ich aber auch retrospektiv doch überrascht, dass solche katholischen Männervereinigungen dann solche Metal-Bands bei sich im Vereinsheim spielen lassen, so, ne? Das finde ich irgendwie weird. Und dann natürlich noch so Vets-Halls und sowas, so Veteranenläden. Die haben sich alle sehr geähnelt, muss man sagen. Das sind immer so Vereinsheime quasi. Aber das war auf jeden Fall total oft der Fall in den USA.
Ja, wir haben in so einem Laden, da habe ich auch witzigerweise dreimal oder so gespielt, in El Paso gibt es so einen Laden, habe ich aber vergessen, genau das gleiche. Das ist so auch so ein Social Club oder sonst was, wo du dich einmieten kannst, wo dann an einem Abend Polka-Festival ist, am nächsten Tag ist Dart-Weltmeisterschaften und am dritten Tag Manta-Konzert. Da haben wir mit I Had God gespielt, glaube ich.
Geil,
so.
Alter.
Und das war, ich war da nicht gerne, weil ich mag das nicht. Also ich bin immer ich sag das ganz ehrlich, ich bin total abgeturnt, wenn ich in den Club komme, auf ein Konzert, in eine Venue und da ist keine richtige PA. Weil das klingt dann einfach scheiße und ich bin auch kein Freund von so Backline-Sound und sonst was, stehe ich einfach nicht drauf. Und dann wird es so, ja, wir machen hier so ein bisschen Kickdrum abnehmen und dann wird dann einfach irgendwie ein SM58 Gesangsmikrofon in die Kickdrum geschmissen und so, es klingt einfach total räudig. So.
Ja, das ist der Standard, ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, und sonst sowas gibt es in den USA ohne Ende. Natürlich haben wir hier Plattenläden, Skate-Venues, in der Halfpipe haben wir mal gespielt, so alles. Das ist im Nachhinein natürlich auch alles total cool und romantisch und punk as fuck, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass diese Konzerte unter irgendwie die besten waren. Wer sich das angucken will, kann sich auch bei YouTube angucken, ich glaube, das gibt's auch, Manta Live El Paso oder so, da spielen wir in der Halfpipe, El Paso, gucke ich gerade, ja, Manta Live at the Sandbox El Paso in Texas, das ist so, so ein Skate-Ding gewesen. Und da sieht man das in der ganz wenigen Konzerte, wo ich was anhab, weil ich hohes Fieber hatte und zwei gebrochene Rippen, die ich mir bei einem Spaßkampf auf einem Parkplatz zugezogen hatte.
Mit Irinch.
Genau, die Geschichte haben wir schon gehört, deswegen müssen wir die nicht nochmal erzählen. Ja, also skurrile Venues ohne Ende. Deswegen muss ich abschließend sagen, wenn man mich wirklich on the spot setzt, so angenehm und schön und sympathisch das auch immer ist, in ein IJZ oder in ein selbstverwaltetes Jugendzentrum zu kommen. Als Musiker, der wirklich oft wochenlang auf Tour ist, ich finde manchmal dieses Anonyme eines ganz normalen kommerziellen Clubs manchmal sehr, sehr angenehm. Insbesondere, also bei einer Wochenendshow ist das anders, da will ich dann Halligalli, aber wenn man so ganz lange unterwegs ist, ist es echt schön, wenn man in eine große Venue kommt. Alle Toiletten sind sauber. Du kannst in eine Backstage-Toilette gehen. Und was ich immer mache, ich gehe dann normalerweise auf das normale Besucherklo, um da Ruhe zu finden oder sonst was. Kennst du sicherlich. Mhm. Und der ganze Club ist leer und du weißt, da ist auch bis 20 Uhr kommt da keiner rein. Du hast so deine Ruhe, du musst dich nicht großartig mit Menschen auseinandersetzen. Du kannst Schlaf und Ruhe finden. Es gibt genug Zeit für einen Soundcheck. Manchmal ist es auch schön, Simon. Weißt du, wie ich meine? So, wenn das alles so, wenn du einfach deine Ruhe hast und alles clean ist und du musst dich nicht mit, weil man ist ja auch höflich, so, weißt du, aber manchmal will man einfach nicht schon nachmittags grillen und so. Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Es gibt beides, beides ist total geil und beides hat seinen Zweck und ich habe wunderbare Konzerte im DIY-Bereich erlebt, aber auch schon richtigen Schrott, undankbaren und unrespektvollen Schrott erlebt, aber natürlich auch mit gerade in den USA mit kommerziellen Venues, so Los Angeles erinnere ich mich. Alter, da haben wir gespielt, das war ein mexikanisches Restaurant. Dann war Metal-Konzert und dann wurden wir, während wir gespielt haben, kamen schon Chinesen auf die Bühne und haben unser Equipment abgeräumt, weil wir pünktlich um Mitternacht die chinesische Disco losgehen sollte. Und dann denke ich mir auch, Alter, das ist auch nicht geil. Also irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich am besten.
Ja, ich gehe so ein bisschen mit. Ich muss auch gestehen, wenn man viel tourt, und das haben wir ja mit WFAM damals auch gemacht, oder auf ausgedehnten Touren ist, dann machen diese Punk, nennen wir es jetzt einfach mal so ein bisschen so Punkrock-Vibe-Läden, machen dann nicht immer Spaß, vor allem zum Ende der Tour hin. Sagen wir mal, du bist 4 Wochen auf Tour und nach 3,5 Wochen spielst du dann auf einmal in einem Squad, wo alles keimig ist, wo du vielleicht auch keinen ordentlichen Pennplatz oder wo es nicht mal eine ordentliche Couch gibt, auf die man sich ruhigen
oder Toiletten, Gewissens, ganz ja, großes Problem.
Saubere Toiletten, genau. Wenn du das nach 3,5 Wochen Tour, wo du richtig durch bist, so dann macht es manchmal keinen Spaß. Und ich höre schon das Ächzen und Stöhnen von manchen Leuten, ja, man soll sich nicht so haben, etc. pp. Bitte denkt daran, ihr habt zu Hause jeden Abend eine schöne, saubere Toilette, ihr habt jeden Abend ein schön sauberes Bett, ihr habt Essen im Kühlschrank, so, wenn man nach 3,5 Wochen im Van sitzen das nicht bekommt, so, dann ist es schon auch mal scheiße, dann macht es auch mal keinen Spaß, das muss man ganz klar sagen, so. Was nicht heißt, dass das Konzert selber dann keinen Spaß macht, so, das ist ja auch nochmal was anderes.
Nee, mit Hass gekocht.
Ja,
oft
eben.
Ist es dann besonders geil, weil man schon so total mit Menschenhass auf die Bühne geht. Das ist für unsere Mucke nicht das Schlechteste.
Richtig, absolut. Und da kann ich natürlich auch ein Lied von singen. Solche Shows haben wir viel gespielt irgendwie. Aber wie dem auch sei, es ist, ich muss auch sagen, grundsätzlich ist mir so ein durchschnittlich großer Club, der nett ausgestattet ist und wo du eine bequeme Couch im Backstage hast und halbwegs was Vernünftiges zu essen bekommst, so, das ist für mich völlig okay, so, ja, das ist das, was ich wahrscheinlich alles in allem am meisten mag. Letzte Sache noch, wir haben vorhin über unsere Lieblingsvenues in Bremen und Berlin gesprochen. Was ist dein Lieblingsvenue in Gainesville und hast du es schon gespielt?
Nee, in Gainesville haben wir nur einmal gespielt. Das war unsere erste US-Show ever 2014 mit den Melvins zusammen. Ist ein Laden, der nennt sich The Wooly oder Woolies oder so. Gainesville ist auch so. Das ist, würde ich sagen, ist wahrscheinlich meine liebste Venue, weil das halt ein cleaner Ort ist mit einer guten PA, ein schöner großer Raum und so. Das ist halt richtig, da kann man halt richtig Konzertatmo kriegen, so, ne? Das ist geil. Die anderen Venues hier sind halt gerne mal dann auch einfach Burger Bar. Mit einer Bühne drin, da gibt's das Lucy's, das ist auch ein guter Laden, die haben tatsächlich auch eine vernünftige Anlage, da habe ich schon geile Konzerte gesehen. Und dann gab's bis vor kurzem, ein paar Läden haben halt auch leider wegen Covid einfach geschlossen und die machen nicht wieder auf. So Dirty Nellies, das war so ein Irish Pub, da habe ich wirklich radikale Konzerte gesehen, zum Beispiel einmal die Riverboat Gamblers, wo der Typ sich da so an der Deckenverkleidung und so lang gehangelt hat, das war einfach richtig geil. Aber auch, ey, jedes Mal, das ist ja auch immer wieder das Ding, hey, es ist total sympathisch und räudig und punk as fuck und der Schweiß tropft von den Wänden, ja, Atmo cool, aber dann denke ich mir, Alter, diese Venue gibt's seit 25 Jahren, jetzt ja nicht mehr, investiert doch mal bitte, ich zahle auch mal einen Zehner mehr, aber kauft doch mal einfach eine normale Anlage oder mietet die fürs Wochenende. Das ist nämlich genau das Ding. Es wird einfach so ein Gesangsmikro in eine Kickdrum geschmissen, alles pfeift, du hörst nichts von den Vocals, weil die Backline viel zu laut ist und die Anlage viel zu schwach und so. Da habe ich noch nicht ein Konzert gesehen, was einigermaßen okay klang. Und da, finde ich, hört der Spaß dann auch irgendwo auf, weil nach so, weißt du, wie ich meine? Das ist
ja klar, weil die machen ja auch Kohle am Ende des Tages so. Und wenn das
ja nie hier in Gainesville oft auch nicht so. Das ja, ist eine okay. Sehr kleine, überschaubare Szene. So, also, wir hatten jetzt zum Beispiel hier die Kumpels von Torch da, Und das ist eine Seltenheit gewesen. Die haben dann auch im besagten Losis gespielt und das war ausverkauft mit 150 Tickets, glaube ich. Und das ist schon echt selten. So, vorher war Weed Eater da, 2-3 Wochen vorher, und das war nicht ausverkauft. So, also kannst du dir in etwa vorstellen, was hier so in dieser Stadt passiert. Da wohnen halt 120.000 Leute, so, ne?
Okay, ja. In Portland habe ich aufgrund der langsam ja auslaufenden Pandemie noch gar nicht so die Gelegenheit gehabt, viele Venues mir reinzuziehen. Wir haben damals hier mal im Bossa Nova Ballroom gespielt. Das war ein sehr cooles Venue. Halt, wie der Name schon sagt, sehr oldschool so, aber auch geiler Sound. In Tampa war mein Lieblingsvenue das Orpheum. Da hat Sandy auf ganz früher, als ich sie kennengelernt habe, Marketing für gemacht für den Laden. Und ich muss sagen, die Belegschaft, den Besitzer, einige der externen Veranstalter, die da regelmäßige Shows gemacht haben, habe ich alle sehr gerne und ich habe den Laden auch sehr gerne und glücklicherweise haben wir 2019 dann auf Tour da auch gespielt, was mich echt gefreut hat und da bin ich immer gerne gewesen in dem Laden. Der hat auch eine angenehme Größe, da passen so 700-800 Leute rein, oben gibt's einen Balkon und so. Also ja, da war ich jahrelang zwischen 2012 und 2019 auf Konzerten als Besucher endlos, ja, und dann endlich gespielt 2019 und es war schön und ich erinnere mich sehr gerne daran zurück und vermisse auch regelmäßig in diesem Venue zu sein.
Kurzes Problem mit dem Laden, den du, The Orpheum in Tampa, richtig?
Mhm.
Geiler Laden, einziges Manko. Der Backstage-Bereich ist auch oben so eine Art Balkon und den kann man nicht zumachen. Das heißt, wenn eine andere Band spielt, kannst du dich auch im Backstage-Original nicht unterhalten.
Nee, das ist entspannt, ist der Backstage-Bereich nicht. Nee, also ich sag mal die...
Das finde ich zum Beispiel, das ist immer von allen möglichen die schlechteste Lösung, weil das macht mich mega nervös, wenn ich weiß, ich bin in 30 Minuten dran und ich kann mich nicht aufwärmen, weder Vocals noch an der Gitarre oder sonst was, weil die andere Band halt wirklich so laut ballert, als würde man direkt mit auf der Bühne stehen. Das ist das Allerschlimmste.
Du, das Problem hatten wir gar nicht. Der Backstage ist ja auch so klein, dass wir als Openerband auf der Tour keinen Fuß da reinsetzen konnten. Wir waren ja auch, ich sag mal so, für mich war es ja dann zu dem Zeitpunkt eine Hometown-Show. Wir sind schön bei mir zu Hause eingeritten, haben uns geduscht und haben es uns gut gehen lassen. Von daher jetzt alles kein Drama, aber ja, der Backstage-Bereich da oben ist zwergenklein, super laut und einfach nicht praktisch so. Aber trotzdem, das Spielen selbst hat Spaß gemacht, sehr da.
Simon, letzte Frage für heute. Mhm. Kurz und knackig, Open Air oder Indoor?
Alles in allem Indoor. Ich spiele allerdings trotzdem sehr gerne ab und an auch Open Air. Ich habe schöne Festival-Erfahrungen gemacht irgendwie über die Jahre mit WFAM. Auf kleinen wie auf großen Festivals. Ich spiele gerne auch Open Air. Aber wenn ich die Wahl hätte, wie gesagt, so mittelgroße Clubs finde ich angenehm. So Clubs mit 500er Kapazität oder so, ja, die ordentlich ausgestattet sind und einen coolen Sound haben, ist für mich eigentlich das, was am meisten Spaß macht.
Alles klar. Ich finde, ich gebe dir vollkommen recht. So Indoor ist natürlich meistens dann immer ein geiler Hexenkessel. Aber ich finde, wenn du selbstbewusst auf eine Bühne trittst und du weißt und es knistert schon den ganzen Tag und du weißt, es ist ein geiles Festival, die Leute warten auf dich und in dem Moment, wo du auf diese, gerne auch noch bei Tageslicht, du auf diese Open-Air-Bühne trittst und es ein Meer von Menschen und die Arme gehen nach oben und die Leute schreien, das ist schon sehr hart zu toppen, das Gefühl. Also finde ich wirklich mega, mega geil.
Es ist sehr, sehr speziell, definitiv. Kann ich nur bestätigen. Und den Vibe kriegst du auf jeden Fall bei Clubshows auch nicht. Aber bei Clubshows ist die Nähe vielleicht anders so. Die Atmosphäre ist eine andere, weil einfach alles so mehr komprimiert ist so.
Klar, Nähe ekelt mich persönlich an, deswegen immer Open Air. Nein, Scherz, also hast natürlich recht. Simon.
Hallo.
Bretter, die Welt bedeuten. Also bald geht es auch für uns und auch deine Band wieder los. Ein paar Konzerte spielen. Wir hoffen, dass es trotz Covid, dass die Scheiße endlich mal vorbei ist und dass die Konzerte wieder geil werden. Deswegen, Leute, die Konzerte sind angekündigt. Kauft euch Tickets, jetzt macht mal. Und dann sieht man sich hoffentlich wieder face-to-face, auch mit der ekligen Nähe, alles drum und dran. Simon, danke für deine Zeit.
Dito, hallo.
Ja, wir hören uns später und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Den wünsche ich dir auch, Hanno. Ciao.
Ciao.
serve one master. That is destruction.